Ihr habt Superhelden satt? Dann schaut Watchmen. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast über alle Serien und Filme, die man in Deutschland streamen kann. Wir sprechen heute über Watchmen, die neueste Adaption/Remix/Sequel/Reboot, was auch immer, die bei Sky zu sehen ist. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich erstmal hier ganz herzlich im Studio unseren Gast, unseren Tech-Wiz, Moritz begrüßen. Hallo Moritz.
Hallo Jenny, schön hier zu sein.
Du schaust normalerweise, ob der Ton hier funktioniert im Studio. Du hältst das hier alles aufrecht. Wie ist das so, jetzt vor dem Mikro zu sitzen?
Tatsächlich bin ich weniger nervös, als wenn ich mir hinterher immer die Aufnahme anhöre, ob auch alles funktioniert hat.
Okay, das ist doch schon mal beruhigend. Hallo auch Patrick hier von Moviepilot.
Hallo.
Und Matthias von Moviepilot. Hallo.
Hallo.
Ihr habt alle drei Watchmen geschaut, ich habe es auch geschaut. Bevor wir aber über Watchmen sprechen, möchte ich zwei Dinge erwähnen. Und zwar erstens, wenn ihr diesen Podcast mögt, also Streamgestöber, nur zur Erinnerung, ihr hört gerade Streamgestöber, falls ihr noch eingeschlafen seid und eure Podcast-App schon zum 20. Podcast vorgedrungen ist in der Nacht, dann könnt ihr unseren Podcast unterstützen. Wir wollen kein Geld von euch, wir wollen nur Bewertungen, und zwar zum Beispiel bei iTunes/Apple Podcasts. Wenn ihr diesen Podcast gerade in einem Moviepilot-Artikel hört, wo es ja immer einen Embed gibt mit dem Player, dann könnt ihr ihn auch abonnieren, und zwar bei allen möglichen Apps. Ihr könnt ihn abonnieren bei natürlich den Apple Podcasts Apps, dann bei Spotify, bei Google, Android Podcasts Apps, keine Ahnung, ich hab kein Android-Handy. Naja, anyway, da gibt es jedenfalls ganz viele, Overcast, was weiß ich. Und dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn es von uns eine neue Folge gibt. Ihr drei, was habt ihr zuletzt gestreamt? Das wäre nämlich der nächste Punkt, den ich vor unserem Watchmen-Blog abarbeiten möchte. Patrick, möchtest du anfangen?
Ja, kann ich gern machen. Ich habe zuletzt gestreamt einen kleinen Geheimtipp, würde ich sagen, und zwar Kicking and Screaming von Noah Baumbach. Den gibt es aktuell auf Netflix, und Noah Baumbach kennt ihr vielleicht momentan, weil er hat da einen Film im Dezember ausgebracht, der heißt Marriage Story mit Scarlett Johansson und Adam Driver. Und wenn ihr Lust habt, mal zu den Anfängen zurückzukehren von Noah Baumbach, wie hat denn seine Karriere überhaupt begonnen, dann könnt ihr euch jetzt Kicking and Screaming anschauen. Der ist von 1995, es ist Noah Baumbachs Spielfilmdebüt. Und es ist so ein Film, der hat jetzt nicht eine wirkliche durchgängige Handlung, sondern der handelt von College-Absolventen, die sozusagen nach der Uni nicht mehr wirklich mit ihrem Leben anzufangen wissen und nicht wissen, was sie jetzt überhaupt machen sollen.
Kann niemand nachvollziehen.
Ja, genau. Da können sich, glaube ich, auch in dem Film viele wiederfinden, die ähnlich sich gerade in der Situation befinden. Und ja, es ist ein schöner, leichter Film, der so ein bisschen an einem vorbeirauscht. Also er hat noch nicht diese Wucht und Tiefe wie die späteren Noah Baumbach-Filme, aber so als kleinen Auftakt und als Fingerübung fand ich den schon sehr schön und würde ihn empfehlen. Bei der Moviepilot-Community hat er momentan eine Durchschnittswertung von 6,2, allerdings auch erst 42 Bewertungen. Also man merkt, das ist noch ein sehr unbekannter Film, Geheimtipp eben. Und ja, ich kann ihn euch nur empfehlen, den mal anzuschauen.
Moritz, was du den Hörern von Streamgestöber empfehlen würdest?
Eine Empfehlung von mir geht eindeutig an die Nicolas Winding Refn-Serie Too Old to Die Young, die seit, ich weiß gar nicht seit wann, auf Prime Video abrufbar ist und das derzeit auch immer noch ist. Die ging damals leider sehr, sehr unter, weil sie wirklich ohne viel Trovaboro veröffentlicht wurde, und ich glaube, gefühlt bin ich einer der wenigen Menschen, die sie wirklich gesehen hat, was ich auch irgendwie verstehen kann, weil sie wirklich sehr, sehr, sehr schwerfällig zum Teil ist und wirklich den Zuschauer bewusst in die Leere laufen lässt, aber das ganze Ding ist, wie man es von Nicolas Winding Refn und wie man es aus seinen Filmen wie eben Drive und Neon Demon kennt, visuell wirklich völlig genial inszeniert, und diese ganze Serie in all ihren komischen Facetten entwickelt eine wirklich hypnotische Wirkung auf einen. Es ist wirklich eine frustrierende Erfahrung zum Teil, aber irgendwie auf eine gute Art frustrierend.
Ich finde gut, dass du das doch auch erwähnst, weil so einfach geht es nur nicht runter, aber es lohnt sich wirklich, sich da hineinzuversenken in diese dunkle Welt.
Ja, es ist nicht für jeden was, aber wenn man mal wirklich viel Zeit hat, weil diese Serie ist verdammt lang, die Folgen gehen im Schnitt irgendwie 90 Minuten, und wenn man wirklich mal was anderes im Serienbereich sehen will, kann ich das jedem nur sehr ans Herz legen.
Matthias, ich sehe hier, dass du Last Man Standing notiert hast. Das ist aber nicht die Tim Allen-Serie, oder?
Nee, Gott sei Dank nicht. Ich habe Last Man Standing auch immer mit Tim Allen verbunden. Und gestern, als ich durch Netflix gescrollt bin, tauchte dann der Name Walter Hill auf. Da war ich dann ganz entzückt, den auf Netflix zu entdecken und habe gleich mal auf Play gedrückt. Und dabei handelt es sich um einen, ja, Western-Gangster-Film aus dem Jahr 1996 mit unter anderem Bruce Dern und Christopher Walken und natürlich Bruce Willis in der Hauptrolle. Das war so eigentlich der Hauptgrund, warum ich dann eingeschaltet habe, endlich mal wieder einen Bruce Willis-Film zu sehen. Der basiert auf dem Akira Kurosawa-Film Yojimbo, ist quasi ein Remake davon, aber verlagert das in ein Amerika der 1930er Jahre. So die Prohibition ist der Hintergrund davon und die Geschichte verläuft dann sehr ähnlich wie in Yojimbo, dass ein Mann da in eine Ortschaft kommt, da sind verschiedene Gangsterparteien und es geht sehr schnell, sehr kriegerisch zu. So viel, wie in diesem Film geschossen wird, das war ein Fest. Allerdings muss ich auch sagen, dass er nie wieder zu den, also wie dieser Film eingeleitet wird, da, das ist einfach meisterhaft, wie wieder die Farben glühen, der Wüstenstaub, das ist alles golden, bräunlich und eine sehr tolle Kamera. Das hat mich mitgerissen. Die Movieplot-Community gibt auch 7,2 Punkte im Durchschnitt bei über 6.600 Bewertungen. Das, finde ich, kann man schon als Empfehlung durchgehen lassen. Ich würde den wahrscheinlich in einem sehr ähnlichen Bereich ansiedeln. Wenn ihr da mal Lust habt auf ein staubiges, dreckiges Western-Vergnügen, dann ist bestimmt Last Man Standing da nicht die schlechteste Wahl.
Es lohnt sich, glaube ich, auch für alle, die von Sergio Leone Für eine Handvoll Dollar mögen, weil der basiert ja ebenfalls auf dem Kurosawa.
Genau, ne? Ja.
Gut, soviel zur Klassiker-Ecke hier im Podcast. Finde ich schön, dass wir darauf auch hingewiesen haben. Der Walter Hill, ach. Und Bruce Willis, wo war seine Karriere? Wann kommt sein Streaming-Comeback?
Das war echt unglaublich, ihn so volle Kanne in diesem Film mal wieder zu erleben.
Ich glaube, er hat ja sogar noch Haare, wenn ich mich erinnere.
Naja, Bruce Willis ist ja nie so der reichste Haarmensch gewesen, aber...
Ich glaube, Haarreste waren noch zu sehen.
96 war ein gutes Jahr für ihn.
Wir werden im folgenden Podcast auch über jemanden sprechen, der keine Haare mehr hat.
Oh, sehr schön.
Was für eine Überleitung. Ich klopfe mir ja schon imaginär auf die Schulter. Wir kommen jetzt zu Watchmen. Und bevor wir da tief einsteigen, möchte ich sagen, wir haben den Podcast aufgeteilt in einen spoilerfreien Teil und einen Spoilerteil. Das heißt, wenn ihr Watchmen noch nicht gesehen habt oder gerade in der dritten Episode seid, dann könnt ihr ohne Ängste, die den folgenden Teil hören. Wir werden dann aber rechtzeitig in den Spoiler-Teil übergehen, wo es um die, ich sage mal, letzten drei Episoden dieser Staffel von Watchmen geht. Wir waren da vorher noch mal davor, das sei nur angemerkt. Watchmen ist bei Sky, Ticket, Go, was auch immer, bis zum 29.02. verfügbar. Das heißt, ihr könnt das noch nachholen, wenn ihr ein Abonnement habt bei Sky. Und die Staffel ist auch schon vollkommen ausgestrahlt. Es sind, was waren es, 9 Folgen, die immer so ungefähr eine Stunde ungefähr gehen. So eine klassische Drama-Serienlänge. Und die Serie stammt ursprünglich von HBO, also dem Pay-TV-Sender aus den USA, der auch hinter Game of Thrones, aber zum Beispiel auch The Leftovers von einem gewissen Damon Lindelof steckt, der hier der Showrunner ist von Watchmen. Watchmen ist seine erste Serie seit dem Ende von Leftovers. Und meine kurze Frage, verbindet ihr irgendwas mit Damon Lindelof, bevor wir einsteigen? Patrick?
Ja, sehr große Gefühle für ihn. Also ich finde ihn super als Showrunner, der wirklich Serien schafft, die es so kein anderes Mal zu sehen gibt. Und ich bin Fan von Lost und auch von The Leftovers. Deswegen waren da schon mal gute Grundvoraussetzungen für Watchmen.
Matthias, Prometheus-Fan, ich weiß es, gib es zu.
Yes! Da hat Lindelof ja auch beim Drehbuch mitgeschrieben, aber ich glaube auch, meine große Lindelof-Liebe zerrt eher von eben den sagenhaften Lost-Staffeln und natürlich The Leftovers, besonders die dritte Leftovers-Staffel war für mich nochmal so ein besonderer Kick, der Lindelof einfach zu einem der interessantesten Serienmacher gerade hat werden lassen. Der finde ich sehr interessant, wie er seine Wurzeln so mit Lost eigentlich in einer Network-Serie hat, also so ein sehr traditionelles Fernsehen angefangen hat und das schon damals erweitert hat, aber wie er dann bei HBO jetzt eine Plattform gewonnen hat, um einfach ganz frei zu drehen und sich da, ja, keine Ahnung, auszuprobieren, zu experimentieren. Und da war ich jetzt auch sehr gespannt, was er aus Watchmen macht.
Ich musste ein bisschen meine Meinung über Watchmen schon vorgreifen, denn zu Damon Lindelof gibt es bei mir ein Vor-Watchmen und ein Nach-Watchmen. Denn wie viele damals habe ich auch Lost mit großem Interesse verfolgt und war dann am Ende, ja, kann schon sagen, sehr enttäuscht und war extremst frustriert. Und dann kam Prometheus, auf den ich mich sehr gefreut habe. Und anders als Matthias bin ich kein sehr großer Fan des Films. Und für mich war der mit Lindelof dann immer so ein bisschen als so, ja, so ein bisschen so Knallkopf abgeschrieben, der zwar gute Ideen hat, aber nicht in der Lage ist, diese auch wirklich ausformuliert zu Ende zu denken. Und daher war ich vor Watchmen sehr skeptisch, was ihn angeht. Aber jetzt nach Watchmen hat sich mein ursprünglicher Gedanke dann doch sehr stark gedreht. Ein bisschen Wahrheit steckt immer noch an meinen ersten Gedanken über Lindelof, aber es hat sich sehr, 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 sehr viel mehr zum Positiven gewendet.
Ich war da auch primär einfach gespannt, was er aus Watchmen macht. Also ich habe keine engeren Gefühle zu seinen Serien, aber Watchmen ist eins meiner absoluten Lieblingscomics. Ich mag, glaube ich, von Alan Moore noch ein, zwei andere mehr, also zum Beispiel From Hell, das würde ich mir auch gern von Damon Lindelof ehrlich gesagt anschauen, das liegt ihm vielleicht auch mehr, naja. Ich liebe einfach das Comic von Alan Moore und Dave Gibbons und war auch viermal in dem Kinofilm von Zack Snyder, obwohl er mir nicht gefallen hat, einfach weil ich bestimmte Elemente, also der Kinofilm hat das ja zu eigenen Teilen einfach sehr nah an der Visualisierung einfach der Comic-Panels ist. Und bestimmte Elemente aus dem Kinofilm wollte ich einfach immer wieder sehen, während ich bei anderen einfach innerlich gestorben bin, während ich im Kino saß. Und insofern war ich einfach komplett fasziniert von dieser Welt und war gespannt, wie er das jetzt in einer neuen folgenlangen Serie, wo ja auch die erste Staffel im Prinzip für sich stehen kann, was ja im Vorfeld auch so angedeutet wurde, umsetzen kann. Wie war das bei euch mit dem Watchmen-Comic, Patrick?
Ja, da kann ich nicht so viel zu sagen, weil ich habe den noch nicht gelesen. Ich habe ihn mir, als jetzt die Serie gekommen ist, gekauft. Er liegt jetzt auch zu Hause, aber ich habe noch nichts geschafft, den zu lesen. Also er ist ja auch schon ein bisschen dicker, umfangreicher. Also da war ich erstmal ein bisschen überrascht. Ich habe mir den kürzer vorgestellt, schmaler, aber ich habe noch keine Comic-Kenntnis. Ich habe nur den Film von Zack Snyder auch gesehen. Den finde ich ganz fantastisch und bin durch diese Kenntnisse vor allem an die Serie angegangen.
Und wie war das jetzt, als du die erste Folge der Serie gesehen hast, ohne Kenntnisse des Comics, auf die die Serie eigentlich schon mehr Bezug nimmt als auf die Filmgeschichte?
Ja, also es ist grundsätzlich so, dass ich wusste, dass der Film das Ende von dem Comic abändert und ich habe mich da auch ein bisschen reingelesen, was der da unterschiedlich macht. Und ansonsten war die Erfahrung bei der ersten Folge der Watchmen-Serie so eine angenehme Verwirrung, aber die ich jetzt nicht auf meine Unwissenheit wegen dem Comic geschoben habe, sondern auf diese generelle Lindelof-Spinnerei, die er immer gerne macht, dass er einen so ein bisschen ins kalte Wasser schubst und man nach und nach erst vielleicht das Glück hat, dass er Sachen aufklärt, aber eben auch nicht, aber er fängt immer sehr, sehr mysteriös und seltsam an und dann deswegen bin ich da erstmal mitgegangen und habe das gar nicht so hinterfragt, dass ich mir jetzt dachte, oh, fehlt mir da jetzt irgendwie Wissen aus den Comics, sondern das war schon sehr weit weg von Watchmen generell, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf. Deswegen bin ich einfach in diese Welt, die er da schafft, rein und habe mich mitnehmen lassen.
Das Interessante an der Serie ist ja, dass wir in der ersten Folge eine neue Protagonistin kennenlernen. Mhm. Matthias, mit diesem Kennenlernen mit Angela Eber, hast du dann die ganze Zeit nach Verweisen auf das Comic gesucht? Weil ich weiß, dass du es gelesen hast.
Ja, das Comic habe ich damals in Vorbereitung auf den Zack Snyder-Film gelesen. Und seitdem begleitet mich das auch. Ich habe es zwar nie wieder komplett seitdem gelesen, aber immer so passagenweise schlage ich es einfach auf und versinke in Kapiteln vorzugsweise der Uhrenmacher mit der Entstehungsgeschichte von Dr. Manhattan, die ja dann auch in dem Zack Snyder-Film so mit eine der größten, eindrucksvollsten Sequenzen ist, auch ganz toll hier mit dem Philip Glass-Soundtrack untermalt. Aber jetzt Angela Eber kennenzulernen in der neuen Serie war sehr unerwartet und interessant, weil ich habe Watchmen fast gar nicht da drin erkannt und das finde ich sehr mutig auch von Daniel Lindelof, dass die ersten drei Episoden, man kann die ja fast so, wir haben 9 Folgen insgesamt und dann gibt es 3 Episoden jeweils, die so vielleicht einen kleinen Bogen darstellen und dass am Anfang diese Watchmen-Mythologie sehr verschleiert ist und da war ich vielleicht auch wie Patrick ähnlich angenehm verwirrt, das finde ich eine sehr schöne Umschreibung, obwohl ich genau wusste, was das mit den Tintenfischen auf sich hat, die es auf einmal runterregnet, war das trotzdem irgendwie rätselhaft, weil ja auch viel Zeit vergangen ist und dann fragt man sich, wurde denn das Ende, das der Watchmen-Comic uns hinterlässt, wurde das aufgeklärt, weiß die Welt, was Ozymandias wirklich gemacht hat dann habe ich irgendwie gemerkt, naja, es ist alles sehr, sehr versteckt im Hintergrund drin und stattdessen fokussiert sich Damon Lindelof eher darauf, den Watchmen jetzt in die aktuelle Gegenwart zu holen und dabei auch wieder Bezüge in eine eine alternative Vergangenheit zu schlagen, wo wir dann zum Beispiel Vietnam als Kolonie Amerikas sehen oder noch tiefer in die Vergangenheit zurückzudringen und dann Elemente wie das Tulsa-Massaker aufzugreifen, wo wir bestimmt auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Also es war sehr viel Input einfach, den er da am Anfang gemacht hat und ich war vielleicht fast ein bisschen überfordert, wobei ich würde lieber sagen, ich war herausgefordert und das ist eigentlich das, was für mich die Watchmen-Serie wirklich sehr, sehr sehenswert gemacht hat, dass ich da saß und nicht weiß, was genau passiert, aber wusste, nach jeder Folge werde ich bestimmt noch ein paar Stunden lang im Internet lesen, recherchieren und mich einfach darin vertiefen.
Moritz, als du es geschaut hast, hast du da sofort begriffen, was jetzt der Ansatz von Damon Lindelof ist? Weil eigentlich wirkt es ja wie ein Sequel, weil es spielt ja im Jahr 2019. Also es gibt am Anfang einen Teil, der in den, ich glaube, waren das die 30er?
Ich glaube, die 10er Jahre, wenn ich das Tulsa, was sage ich, irgendwie 1920?
Noch früher, 20er.
21.
Ja. 21, dann kurz nach dem Ersten Weltkrieg.
Genau, also damit beginnt das, aber die Angela Aber, unsere nominelle Heldin, die ihre Abenteuer, wenn man so will, bis zu der großen Flashback-Episode spielen ja im Jahr 2019. Ging das dir auch so, dass du das Comic zuerst nicht wiedererkannt hast darin?
Ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich relativ schnell heimisch gefühlt. Ich muss auch dazu sagen, dass ich das Comic wirklich liebe und unzählige Male gelesen habe. Das ist ganz lustig. Einmal im Jahr schlage ich dieses Buch aus und will eigentlich nur ein bisschen drin rumblättern. Das führt aber dazu, dass ich es mir komplett nochmal durchlese. Den Zack Snyder-Film fühle ich übrigens nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Der ist visuell ganz nah an der Vorlage kopiert, aber inhaltlich bin ich der Ansicht, dass Zack Snyder Watchmen nicht wirklich verstanden hat und einfach ein zu großer Fan ist, um wirklich Watchmen verstehen zu können. Aber bei der Serie...
Also er ist ein größerer Fan als du und deswegen versteht er das nicht.
Ja, so ein bisschen.
Du hast es ja verstanden.
Das habe ich nicht gesagt. So arrogant bin ich nun auch nicht, aber bei dem Zack Snyder-Film habe ich echt das Problem, dass Zack Snyder einfach viele Elemente selber zu geil findet und sie deswegen zu sehr stilisiert und zu sehr in eine Schwarz-Weiß-Denke packt. Ganz berühmt ist für meine Meinung nach, was er mit Rorschach halt gemacht hat, der im Comic sehr viel ambivalenter ist, aber seine Taten werden im Film für mich viel zu glorifiziert. Das ist ein ganz spannender Punkt, wenn wir jetzt über die Weiterentwicklung dieser Figur bzw. das Erbe dieser Figur in der Serie eingehen. Aber ich wollte jetzt eigentlich darüber reden, wie ich mich gefühlt habe, als ich die erste Folge gesehen habe. Entschuldigung für diesen kleinen Abschweifer. Ich habe eigentlich mich sofort wohlgefühlt. Ich gebe auch dazu, ich habe vorher ein bisschen im Internet darüber gelesen, bevor ich mir die Serie angeguckt habe, weil ich eben Lindelof-mäßig etwas skeptisch war und mir nicht sicher war, ob ich mir das wirklich angucken will, weil ich die Vorlage eben so liebe. Aber es ging schon mit den Texteinblendungen los, wo ich die Watchmen-Schrift erkannt habe. Ich fand das Intro sehr genial, es hat mich sofort gepackt. Und es hat auch für mich wirklich schon gut eben mit kostümierten Rettern, Helden oder auch Bösewichte die Grenzen verschwimmen. Es wird alles in diesem wunderbaren kleinen Stummfilm am Anfang zusammengefasst. Und dann dachte ich sofort, okay, es geht hier wieder um Masken. Das wird dann sofort in der nächsten Passage aufgegriffen, wo es den maskierten Polizisten gibt, wo wir zuerst denken, dass vielleicht der Polizist der Böse ist oder die unbekannte Gestalt am Auto. Da war für mich emotional war ich dann einfach sofort in dieser Watchmen-Welt, wo alles sehr ambivalent ausgefallen ist, wo sich alles anfühlt, als ob es wirklich bei uns in der Nachbarschaft passieren könnte, wenn man jetzt in Tulsa wohnt natürlich. Aber dann kommen halt immer mehr so diese Elemente, wie wieso ist die Waffe gesperrt, wieso trägt der Polizist eine gelbe Maske, weil der gelbe Maske war natürlich auch sofort wieder bei Watchmen. Und dieses Gefühl zog sich für mich durch die ganze erste Folge hin. Es kam mir vertraut, aber gleichzeitig auch fremd vor. Und ich war natürlich sehr angereizt, weiter zu gucken, weil es wirklich genau die richtigen Töne bei mir getroffen hat.
Das Interessante ist ja auch, dass er einerseits natürlich weiterdenkt, was passiert nach dem Comic-Ende. Also in dem Snyder-Film gibt es ja eine recht, sagen wir mal, klinisch saubere Katastrophe am Ende. Während in dem Comic von Alan Moore na, dieses berühmte Tentakelmonster nach New York teleportiert wird und 3 Millionen Menschen sterben. Also das ist dann auch, ist einfach extrem blutig auch, wie das dann dargestellt wird im Comic. Und die Serie führt quasi dieses Ende weiter, nicht dieses saubere Blockbuster-Ende von dem Film, um das Rating zu, also die Altersfreigabe zu gewährleisten. Und das Interessante ist, er führt das weiter. Also es gibt immer noch schon in der ersten Folge, glaube ich, den Mini-Tentakel-Baby-Regen und so. Der das erst, also wo ich mir auch manchmal denke, wenn jemand überhaupt nichts über die Vorlage weiß, wie wird das aufgenommen? Ja. Und auf der anderen Seite geht er aber weg von New York und geht nach Tulsa in Oklahoma, nimmt dort die ganze Geschichte mit dem Massaker, was dort stattgefunden hat, was man am Anfang sieht. Und er erzählt dort, wie da ein Pilotprojekt quasi durchgeführt wird, nämlich mit den maskierten Polizisten zu arbeiten, nachdem da auch gewalttätige Überfälle auf die Polizisten zu Hause stattgefunden haben, diese weißen Nächte oder wie das da heißt. Und das, damit stürzt er sich ja schon gleich in diese, wie, was sind jetzt eigentlich Vigilanten und dürfen die sein und sind die faschistisch Debatte, weil das ist ja schon ein wichtiger Grund oder ein wichtiges Thema bei Alan Moore in den Comics. Was ist denn euer Eindruck, wie Damon Lindelof Superhelden sieht? Weil er institutionalisiert sie ja, indem er sie in die Gewalt der Polizei gibt. Und die realen Vigilanten werden ja verboten, mehr oder weniger. Also das Vigilantentum außerhalb der Polizei ist verboten, was dann auch zu sehen ist in der dritten Staffel, in der dritten Folge, wenn ein Möchtegern Batman einen Raubüberfall verhindern möchte. Matthias.
Was war die Frage, wie Damon Lindelof die Superhelden sieht? Ich glaube, er steht ihnen auch sehr gespalten gegenüber, allein dadurch, dass er sie einfach nicht heldenhaft überhaupt in Szene setzt. Also es gibt ja auch in der Watchmen-Serie eine Geschichte in der Geschichte, ähnlich wie das auch der Comic mit den Tales of the Black Friday Handlungsstrang macht, der ja indirekt auch das weiterführt, was der Haupthandlungsstrang erzählt. Und da gibt es ja eher große strahlende Bilder und Heldentaten zu beobachten, während wenn Angela Aber dann loszieht, um das Verbrechen zu bekämpfen, sage ich mal, wirkt das eher sehr, sehr einengend, sehr, sehr trostlos. Manchmal auch allein ihre Kleidung ist so düster und dann selbst der rote strahlende Überzug von einem ihrer Kollegen ist dann auch nur so eine Strumpfmaske. Also es sieht fast ein bisschen heruntergekommen aus und interessant finde ich dann auch, wie sie so innerhalb der Polizei, also dass du überall diese vermummten Polizisten hast mit ihren gelben Masken, da nehmen sie ja schon nochmal so eine Einheit irgendwie ein, die ein paar mehr Freiheiten offenbar genießt oder besonders dann gerufen wird, wenn es richtig am Brennen ist. Aber generell herrscht ja sehr großes Misstrauen und vor allem so eine Angst, selbst erkannt zu werden. Weil man eben davon ausgeht, wenn ich jetzt für das Gesetz einstehe und dann jemand herausfindet, wo meine Familie lebt, dann mache ich mich ja selbst zur Zielscheibe und andersrum kann ich einfach mit meiner Taschenlampe zuschlagen, so oft ich will. Ich komme davon. Also ich finde, er setzt den Gedanken, der bei Alan Moore schon tief verankert ist mit diesem Who Watches the Watchmen, sehr schön fort und weitet das eigentlich noch aus. Also irgendwie Watchmen, die Grundgeschichte wirkt ja fast schon überschaubar, was ihre Vigilantenfiguren angeht, im Gegensatz zu den unzähligen Polizisten, die ja dann auch gespiegelt werden von den Rorschach-Maskenträgern, wo du ja irgendwann gar nicht mehr weißt, ist das jetzt überhaupt noch ein Gesetzeshüter oder nicht, wer steckt unter welcher Maske. Und dann ist natürlich auch noch eine spannende Figur hier, die er einführt, nämlich Wade Tillman, Looking Glass. Oder Mirror Guy, wie ihn
Gene
Smart nennt, genau, Spiegelfutzi in der deutschen Synchro, der ja irgendwie auch noch eine Maske aufhat, aber auf dieser Maske spiegelt sich die ganze Welt. Das fand ich so einen ganz tollen Gedanken oder so eine Variation, die er damit reinbringt. Also, dass er ein typisches Alan Moore-Motiv aufgreift und das ein bisschen, keine Ahnung, weiterdenkt und da einfach noch einen neuen Impuls setzt und dann spiegelt sich in dieser Spiegelmaske halt sowohl die weißen, die schwarz-weißen Masken von den ja sehr rassistisch motivierten Gegenspielern, als auch die von den eigentlich guten Cops, aber die Serie lässt uns ja dann auch irgendwann durchblicken, dass Cop nicht gleich gut ist, sondern dass vielleicht im Wandschrank immer noch irgendwo eine Nazi-Uniform hängt oder der Ku Klux Klan hier weitergetragen wird. Ja, da war ich sehr angetan von.
Ich fand das auch irgendwie das, was mich am meisten so gekitzelt hat an der Serie, als ich die erste Folge gesehen habe, dass man diese Idee gerade in der heutigen Zeit, in unserer Gegenwart mit der Polizeigewalt, dass man den Polizisten dann die Masken aufsetzt. Wenn wir dann in den Spoiler-Teil kommen, werden wir vielleicht auch noch darüber reden, wie der Superhelden-Gedanke so weitergedacht wird. Was war denn eure liebste Figur von den neuen Figuren, die in der Watchmen-Serie eingeführt werden?
Das ist tatsächlich eine relativ schwer zu beantwortende Frage für mich, denn ich finde eigentlich so ziemlich alle neuen Figuren fühlen sich wie eine sehr sinnvolle Weiterführung bzw. Ergänzung zum den Originalcast, der ja letztendlich doch größer ausfällt, als man anfänglich annimmt. Ich will ja jetzt nicht schon zu sehr ins spoilerlastige Territorium vordringen, aber ich fand Angela als Hauptprotagonistin ganz toll, also fantastische Schauspielerin. Ich fand es super, dass sie, also es ist halt auch so ein bisschen diese, wir müssen ja früher oder später darüber reden, dass es halt auch sehr um rassistisch motivierte Gewalt und Verbrechen geht in dieser Serie. Deswegen, was ich insgesamt für einen sehr guten Schritt hielt, weil es halt einfach gerade so das Thema in Amerika ist, was am meisten im Kontext mit der Polizei besprochen wird und dass Damon Lindelof sich wirklich getraut hat, das alles so zu aktualisieren. Ich mochte auch Looking Glass, also Spiegelfuzzi oder wie auch immer er jetzt heißt in der deutschen Fassung, eben einfach wegen der visuellen Komponente. Und dann später gibt es ja auch eine Folge, in der diese Figur extrem viel Tiefe bekommen hat. Und bei der Figur habe ich so die Verbindung zum Originalcomic am ehesten gesehen, weil es für mich wirklich eine sehr auf Rorschach basierende Figur eben, da er tatsächlich so ähnliche Hintergründe bekommen hat. Also er hat so ähnliche Eigenschaften, dass er so ein bisschen eher im konservativen Lager ist und so ein bisschen eher in dieses Verschwörungstheoretiker-Denken interpretiert wurde. Und die anderen Figuren sind ja eigentlich, so viele neue Figuren gibt es dann ja eigentlich im Hauptcast gar nicht mehr, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
Ich muss sagen, dass mir am Anfang Don Johnson gefallen hat.
Oh ja.
Und dann hatte ich ein trauriges Erwachen am Ende der ersten Folge.
Oh ja, das war tatsächlich auch ein ziemlicher Schock am Ende der ersten Folge, weil ich liebe Don Johnson eigentlich in allen Sachen, die er macht. Also wenn man Miami Vice früher geguckt hat, dann muss man Don Johnson einfach mögen. Und ich fand es mega cool, dass er eben die ausgerechnete Polizeichef gespielt hat. Und ja, oh, dann ist er tot.
Genau, er spielt den Judd Crawford. Er ist ja quasi der Comedian dieses Films, weil sein Mord am Anfang dieser Geschichte steht. Wie sieht das aus mit der später eingeführten Multimilliardärin Lady True, die von Hong Chau gespielt wird? Patrick, wie war da dein Eindruck von ihr?
Ja, sie war die meiste Zeit das größte Fragezeichen von den Figuren, fand ich. Also von denen, die man auch jetzt noch nicht kannte. Also ich fand auch Angela und Wade sind so die klar, also nicht ganz guten Protagonisten, aber mit denen man sich halt eher identifizieren kann. Und sie taucht dann in den ersten Folgen oder später auf wie so ein Fragezeichen. Also man kann sie auch überhaupt nicht einschätzen, wie sie auch gespielt wird. Das ist alles super seltsam und ja, das macht die Serie ganz spannend, wie sie das dann auflöst, was mit dieser Figur, was es mit der überhaupt auf sich hat und wie sie eben auch in Verbindung mit dem Watchmen-Mythos steht. Also das fand ich eine super Verschmelzung von dem Alten und dem Neuen auch. Also sie ist so die Brücke ein bisschen zwischen dem, was schon passiert ist und dem, was jetzt in der neuen Serie ganz wichtig ist.
Ich war da auch von ihr sehr schnell fasziniert. Ich hatte schon Ahnung, wohin es mit ihrer Figur geht. Einfach wenn ein Multimilliardär in Watchmen spielt, dann kann das ja nicht so viel Gutes heißen. Aber ich war eigentlich schon von der ersten Folge trotz etwas verwirrender einfach einer verwirrten Welt erstmal und einer verwirrten alternativen Timeline, in der Robert Redford Präsident ist, muss man ja auch immer dazu sagen. Ich war sofort in dem Plot drin und ich fand Angela Aber super. Und dann passieren ja in den ersten Folgen immer so Dinge, wo der alte Cast reinkommt. Und damit meine ich speziell Jeremy Irons, der in der ersten Folge irgendwie nackt in seiner Villa sitzt mit seinen Klonen, die ihn da versorgen. Und dann später Theaterstücke über die Werdung von Dr. Manhattan aufführt mit brutzelnden Konsequenzen. Und ich muss sagen, also ich habe ja auch wieder ein paar Folgen nochmal geschaut und ich bin, also mit diesen Ozymandias Einschlägen mit Jeremy Irons, die so auch meistens auch so eher so aus dem Nichts kommen und dann meistens noch unterstützt von so diesen Schlagern der klassischen Musik von Mozart bis Offenbach. Das war wirklich ein also nicht nur ein Stolperstein, sondern für mich haben die immer rausgerissen. Wie war das bei euch?
Also, Willst du erst?
Okay. Ja, also das tatsächlich bei der Jeremy Irons Part und auch bei Lady Chow, da es ist halt am auffälligsten, dass Damon Lindelof hier in der Inszenierung bewusst übertreibt. Es wirkt sehr, beide Sachen fühlen sich sehr losgelöst vom Rest des Films an, weil es einfach plötzlich so eine ganze Ebene bizarrer wird, besonders eben in den späteren Verlaufen von Jeremy Irons Strang. Und es ist halt auch spannend, dass es in den ersten Folgen wirklich wie so eine Parallelhandlung erzählt wird. Wir wissen ja eigentlich auch, also meine, wir wussten es wahrscheinlich, weil wir es vorher gelesen haben, aber eigentlich wird ja in der ersten Folge nicht mal aufgeklärt, wer Jeremy Irons in der Serie eigentlich ist. Auch dieser ganze Aspekt mit dem Klon wird ja erst aufgelöst, nachdem er einen von ihnen relativ unnötig getötet hat, während der ersten Bühnenaufführung. Und es ist tatsächlich eine, ja, bei J.J. Abrams nennt man es eine Mystery Box. Bei Damon Lindelof kann man es vielleicht auch so nennen.
Für mich, mir kam es immer vor wie ein Puzzle, so, wo viele Teile aneinander gesetzt werden, aber die passen zwar ineinander, aber das Abgebildete passt nicht zusammen. Gut, dann also, und du musst wirklich die allerletzte Folge schauen, bis das Bild Sinn ergibt. Also so kam es mir halt oft vor und das hat mich ehrlich gesagt auch massiv gestört, weil ich, das hat natürlich seinen eigenen Reiz, so, aber ich weiß nicht. Ich hatte jetzt kein Problem mit den Flashback-Folgen oder so und die Folgen, die sich auf einzelne Figuren beziehen, mit dem Stummfilm, der da einfach mal am Anfang da ist, oder der Tulsa-Geschichte und so weiter und so fort. Das war für mich alles kein Problem. Aber die Irons-Sachen, die wirken einfach so komplett random.
Also es fühlt sich schon fast so ein bisschen an, als ob jemand zwei Puzzle nebeneinander baut, aber am Ende sie zusammenschiebt und behauptet, das ist ein Puzzle gewesen die ganze Zeit.
Wie war es bei dir, Patrick?
Ich fand das super unterhaltsam, ehrlich gesagt. Also ich habe mich immer gefreut, wenn diese Szenen kamen in den Folgen. Und das ist auch eine Eigenschaft, finde ich, die bei Damon Lindelof manchmal übersehen wird, dass er zwar dieses sehr Ernsthafte und Verhätselte hat, was manchmal auch, denke ich, für einige so ins Prätentiöse auch übergeht, dass man sagt, das ist mir zu verkopft und verschwurbelt, aber gleichzeitig, gerade jetzt bei Watchmen mit den Jeremy Irons-Szenen, hat er auch immer so einen sehr trockenen, fast schon albernen Humor drin, der Serie wirklich wahnsinnig gut tut, fand ich. Also ich fand auch eben, es ist schon wie ein Puzzle, man erfährt ja wirklich erst ganz, also nicht ganz spät, aber man weiß ja am Anfang gar nicht, wo ist er jetzt überhaupt, das sieht alles sehr fürstlich aus, dieses Anwesen, wer ist er überhaupt, und dann wird das immer nach und nach mehr gelüftet und er wird ja dann wirklich immer mehr so ein bisschen in Richtung der Hauptstory geschoben und ich fand, das hat sich wie so ein anderer Handlungsstrang sehr gut in die gesamte Geschichte dann am Ende eingefügt und hat so ein stimmiges Bild ergeben für mich. Und ansonsten die Folgen über, klar, hat sich so ein bisschen episodenhaft angefühlt, als hätte er jetzt irgendwie so einen Sitcom-Einschub fast schon in der Serie drin, aber ich fand, das hat das wirklich sehr aufgelockert und nochmal unterhaltsamer gemacht. Ich bin da Fan von diesem Handlungsstrang.
Matthias, hättest du gern eine Multicam-Sitcom im Studio mit Jeremy Irons und seinen zwei Klonen gesehen?
Oh yes. Ich finde das absolut köstlich, was Jeremy Irons da macht. Also hab das sehr genossen, auch wenn es ein bisschen weird manchmal war. Du hast gerade gesagt, dass dich das ein bisschen gestört hat, dass dieses Puzzle erst am Ende so zustande kommt. Als jemand, der sehr viel Lost geschaut hat, bin ich es gewöhnt, dass Damon Lindelof viele Häppchen hinwirft, und habe mir immer gedacht, naja, bei neuen Episoden bei Watchmen, da muss ich das jetzt einfach genießen und bin geduldig, bis es dann am Ende passiert, weil da habe ich einfach sehr blind auf den kreativen Kopf im Hintergrund vertraut. Ich fand das, was Patrick gerade gesagt hat, dass die auch viel Humor reinbringen, sehr interessant, weil Ozymandias geht ja aus der ursprünglichen Watchmen-Geschichte als extrem ambivalente Figur heraus, die zwar einerseits die Welt gerettet hat, aber andererseits auch den größten Massenmord aller Zeiten zu verantworten hat. Und jetzt sieht man ihn da so und weiß nicht, ist das seine persönliche Hölle, in der er gerade einfach steckt? Ist das die Bestrafung, die sich Dr. Manhattan für ihn ausgedacht hat? Und da habe ich dann irgendwie gerne drüber nachgedacht, weil er holt ja auch irgendwie die Dr. Manhattan-Entstehungsgeschichte und so dann zurück. Also es war so eine schöne Sidequest zum Rätseln, während und auch das Watchmen-igste Element am Anfang der Serie, wo ich ja vorhin gemeint habe, dass für mich gerade der Einstieg halt doch eher sehr weit weg von der Watchmen-Mythologie war und das dann immer als als Erinnerung oder so auch, dass diese Vergangenheit immer noch eine Rolle spielt. Und ich hätte mir auch vorstellen können, dass das einfach eine komplette Traumebene oder irgendwas ist. Und spätestens, wenn er dann anfängt, Dinge in die Luft zu schießen, um quasi einen Anker wieder in die Haupthandlung zu positionieren. Also das ist für mich eine ganz unglaubliche Szene gewesen, wo er da wirklich sich zurückzieht in das tatsächliche geschehen. Das mochte ich sehr, den Einfall und auch das Spiel mit seinen Klonen. Da sind sehr viele amüsante, giftwürdige Momente drin.
Ich dachte so im Nachhinein, dass mir wahrscheinlich eine Einzelepisode über ihn, so schwer sie auch erträglich gewesen wäre, besser gefallen hätte, weil ich die Stärken dieser Seitenschlenker, sag ich mal, in der ersten Staffel für mich sind, die, wo sich die ganze Episode dann darum dreht. Also am stärksten wahrscheinlich die große Hooded Justice-Episode, wo Angela Aber ihrem Spoiler, es ist ja eigentlich schon relativ früh in der Staffel, so im Mittelteil, aber ihrem Großvater im Grunde nach empfindet durch die Droge, die sie da nimmt. Aber es ist zum Beispiel diese Struktur, dass man, ich glaube, in der dritten Episode, die Geschehnisse in der dritten Episode vor allem durch die Augen von Jean Smarts FBI-Agentin erfährt. Und so sind die Folgen ja immer aufgebaut, oder oft zumindest, dass man eine Jean Smart-Episode im Grunde hat. Und sie ist ja eigentlich auch jemand aus dem originalen Watchmen, aus der originalen Mythologie, dass man dann auch eine Folge nur über Wade hat oder eben nur eine über Hooded Justice. Und ja, ich weiß nicht. Für mich waren das so zwei extrem disparate Elemente und ich habe nicht so viel Freude daran, wenn ich neuen Folgen schauen muss, bis ich irgendwie verstehe, warum die erste Sinn ergibt oder so. Fand ich nicht so toll. Von den anderen alten Figuren habt ihr, als ihr da angefangen habt zu schauen, ohne jetzt irgendwie zu spoilern, euch nach Dr. Manhattan gesehnt?
Nein. Ehrlich gesagt nicht. Ich hätte auch tatsächlich, zu Anfang dachte ich tatsächlich noch, wahrscheinlich wird er in der Serie keine wirkliche Rolle spielen. Das war mein erster Gedanke. Er wird zwar irgendwie so diese Präsenz haben, aber ich bin davon ausgegangen, dass man ihn raushält, um zu verhindern, dass es sich zu sehr mit dem Original, Film, Comic, wie auch immer, gleicht.
Wie war das bei dir?
Ich habe mich jetzt nicht nach ihm gesehen, aber ich war schon gespannt, ob er wieder in die Serie reingebracht wird. Und ich habe es mir dann auch gewünscht, gerade nach den ersten paar Folgen, als dann wirklich geklärt wird, ja, das ist jetzt Adrian White, also Ozymandias, und in der dritten Folge dann, das ist ja die Laurie Blake-Folge eben, wo sie dann wieder die ganze Laufzeit bekommt. Und spätestens ab dem Punkt, wo ich gemerkt habe, er beschäftigt sich schon noch mit den ganzen Figuren jetzt, was ist mit dem passiert, dann wollte ich auf jeden Fall auch wissen, was ist jetzt mit Dr. Manhattan, wo ist er, was macht er. Und es gibt ja ganz am Anfang in der ersten Folge nur einmal diese kurze Einstellung, wo er, glaube ich, auf einem Fernseher in den Nachrichten kurz zu sehen ist, dass er dann auch irgendwo auf dem Mars rumläuft. Das ist so eine wenige Sekundenszene, nur die verpasst man fast, wenn man gerade nicht hinschaut, zufällig. Aber ich wollte dann schon wissen, was mit ihm passiert und dass er nochmal auftaucht.
Das ging mir auch ähnlich. Ich fand diese Folge mit Jean Smart, wo sie, also Silk Spectre 2, Ex-Silk Spectre 2, wenn man so will, die, glaube ich, im Zack-Snyder-Film von Marlene Ackerman gespielt hat.
Ja.
Genau. Ich fand das so toll, wo sie ihre zwei Witze da erzählt am Telefon. Und allein diese Vorstellung, dass da Gott quasi in greifbarer Nähe ist, aber keinen Bock hat, sich mit denen da abzugeben. Und man hat nur das Telefon und man muss wahrscheinlich monatlich irgendwie $9 bezahlen, um die Flatrate für das Telefon oder so und so viele Anrufe, Minuten im Monat zu haben, bis das aufgebraucht ist. Und das hat der ganzen Serie irgendwie so, da war wie so eine unsichtbare blaue Wolke über der Serie. Das fand ich sehr schön. Damit haben wir Dr. Manhattan, wir haben Ozymandias, wir haben Hooded Justice, der zumindest in der Watchmen-Mythologie sehr wichtig ist. Und bevor wir in den Spoiler-Teil kommen, wollte ich auch nochmal hervorheben, dass mir das sehr gefallen hat mit Vietnam. Weil das war ja in dem Comic eigentlich nur so, es war so nebenbei erwähnt. Man hat natürlich die große Apocalypse Now-Sequenz, wo über Vietnam hergefallen ist, wurde.
Ja, was auch immer sich Zack Snyder dabei gedacht hat.
Aber es sah geil aus.
Ja, schon, aber ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob ich das in einem Watchmen-Kontext sehen musste, dass da irgendwie mit pathetischer, also mit pompösen Filmzitaten irgendwie Dr. Manhattans Ankunft in Vietnam und wie er dieses Volk einfach unterjocht. Nein, ich fand das schrecklich. Aber wir reden nicht über den Film hier.
Aber das fand ich auch interessant, weil du ja schon die Gewaltdarstellung im Grunde erwähnst damit. Das, was an dem Zack-Snyder-Film am komplett problematischsten mit ist ja, dass die Action-Inszenierung im Grunde die Normalo-Superhelden zu Superhelden stilisiert.
Ja.
Ne? Also man hat Zeitlupen drin, man hat so klassische Zack-Snyder-Stilmittel. Und das fand ich sehr interessant. Da hatte ich mir wahrscheinlich von der Serie letztendlich auch mehr erhofft, aber einer der für mich zwiespältigsten, interessantesten, spannendsten Momente in den ersten Folgen von Watchmen der Serie ist, wo Angela Aber einen Dude, wo sie denken, dass er zu dieser rassistischen Kavallerie gehört, in einen Raum nimmt und dann geht die Tür zu und dann fließt Blut und Wasser oder was weiß ich raus. Habt ihr beim Schauen darüber nachgedacht, wie die Gewalt unserer Helden eigentlich dargestellt wird?
Ja.
Was war da dein Eindruck?
Also für mich, also ich muss ja sagen, ich muss ja nochmal kurz Zack Snyder erwähnen, ich finde dieser Film ist schwierig nah an der Gewaltverherrlichung, weil es einfach zu stilisiert alles
ist. Der ist nicht nah, der ist mittendrin.
Der ist eigentlich gewaltverherrlichend. Wohin ging ich bei dieser Serie? Es sehr angenehm fand, weil es halt auch so ein bisschen so die erste negative Seite von Angela ist, die uns gezeigt wird. Ich fand es sehr gut, dass die Gewalt an sich nicht gezeigt wurde, sondern sie im Off stattgefunden hat, weil sich dann halt auch klar der Film davon distanziert hat und uns selber die Entscheidung überlässt, wie wir dazu stehen.
Aber wir haben doch keine Entscheidung, wenn wir es nicht sehen. Weil wenn man es zeigt, ich sage mal, man hat die Wahl, man blendet ab und lässt die Vorstellung von der Gewalt im Zuschauer.
Exakt, dann ist es deine Vorstellung. Du kannst du dir die Gewalt so ausmalen, genau, wie du sie gerne sehen würdest oder nicht sehen würdest.
Mutiger wäre doch eigentlich gewesen, es zu zeigen, weil dann wäre ja der Filmemacher in dem Fall im Zwang gewesen, sich für einen Inszenierungsmodus zu entscheiden. Also so wie bei, ich weiß nicht, Zero Dark Thirty, der jetzt überhaupt nichts damit zu tun hat, aber mich hat die ersten Folgen von Watchmen sehr oft an Zero Dark Thirty erinnert.
Okay.
Zero Dark Thirty beginnt ja damit, dass man sieht, wie jemand gefoltert wird.
Ja.
Und unsere Heldin, die Angela Aber der frühen 2010er, nämlich Jessica Chastain, sitzt daneben und profitiert von den Ergebnissen und sieht das. Also, weißt du, also ich weiß nicht, ich fand das halt interessant, dass man sich da scheut, sich zu zwingen, zu zeigen, wie die Gewalt da stattfindet. Weil die sonst ist die Gewalt ja eher so actionmäßig, wenn sie da in den Van hineinplatzt oder was das war. Und oder mit diesem Flugschiff da und so weiter. Und damit verstärkt das ja nur ihre Wahrnehmung als Superheldin. Aber wenn sie da zu sehen gewesen wäre, wie sie irgend so ein Rando zusammenschlagen würde, bis das Blut unter den Türspalt durchfließt. Also Matthias, wie war es bei dir?
Ja, auffällig, dass das nicht drin ist. Aber ich habe ja vorhin gemeint, ich finde zumindest interessant, wie er die Bürde dieser Superhelden, Vigilanten, was auch immer, zeigt. Sie muss ja nachts aus dem Haus schleichen, muss dafür ihre Familie anlügen. Also da hatte ich schon das Gefühl, dass er zumindest nicht sehr viel Positives eigentlich mit diesem Superheldentum oder wie auch immer verbindet. Klar, eine explizite Gewaltdarstellung oder eben die Entscheidung dazu hätte dem Ganzen schon nochmal einen deutlich düstereren Anstrich gegeben, aber die Serie katapultiert ja einen auch zu mit Leid. Also zum Beispiel durch diese große Tulsa-Massaker-Sequenz, die am Anfang drin ist, oder dann auch später Dinge, die passieren. Da sind ja schon einfach sehr viel böse Gestalten, die ihr Unwesen treiben und sehr viel Ungerechtigkeit, die passiert. Und je weiter man in die Serie reinkommt, auch wo man, keine Ahnung, die Entlarvung von Doppelmoral und so weiter mitkriegt, fand ich es manchmal ganz gut, dass Angela Aber dann doch ein Anker ein bisschen war, mit dem ich mich identifizieren konnte. Und es fehlt ein bisschen das Ruchlose, was definitiv in Alan Moores Comic drin ist. Also ich weiß jetzt noch, wie ich das gelesen habe und Watchmen sage ich und Rorschach steht am Anfang da und hat hier seinen Monolog mit die Welt wird aufblicken und bla 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 sagen, rette uns und ich werde flüstern, nein. Und ich war so gleichermaßen vor Ehrfurcht und dachte mir, was ist denn das für ein Mensch da eigentlich, wie verkommen ist das? Und dagegen ist jeder Taxi-Driver-Monolog fast wie ein Spaziergang durchs, keine Ahnung, Paradies. So, also wie hoffnungslos man sich einfach fühlt, wenn man durch das New York von Alan Moores Watchmen geht. Das ist der Wahnsinn. Und da ist die Serie eher in dem Modus von, wir versuchen das aufzuarbeiten, was ja auch ein interessanter Ansatzpunkt ist, der sich in verschiedenen Dingen drin steckt. Einmal, dass die Vergangenheit sehr präsent ist, also sowas wie das Tulsa-Massaker ist ja auch etwas, was in amerikanischen Geschichtsbüchern eher nicht stattfindet. Also wenn wir als Deutschen sagen, wir haben den Zweiten Weltkrieg im Geschichtsunterricht statt, das Tulsa-Massaker wäre definitiv was in amerikanischen Geschichtsbüchern, glaube ich, da mehr Einzug gewinnen könnte. Und da finde ich, ist die Serie auch über ihre Funktion als Serie hinaus ja auch fast schon teilweise ein Essay oder so, den Damon Lindelof da einfach ausbreitet und sagt, ich habe hier ein bisschen recherchiert und ich rück das ein bisschen mehr in den Vordergrund, hole da was über das viel zu wenig Menschen reden. Und es ist aber nicht so, dass das jetzt ein Fremdkörper ist, sondern es geht schon Hand in Hand mit der Thematik, die er sich ja auch für seine Watchmen-Adaption da ausgesucht hat.
Du hast auch gemeint, dass es ein gutes Video gibt über das Tulsa Massacre.
Genau, das könnt ihr euch auf YouTube bei Vox.com, die haben ja unfassbar viele tolle Explainer. In 10 Minuten wird da ein bisschen die Hintergrundgeschichte erklärt. Auch wenn man bei Tulsa nicht hundertprozentig weiß, was passiert ist, zeigen sie sehr schön auf, wie das Ganze auf einem Missverständnis passiert ist, wie dann einfach hier diese Black Wall Street, wurde das dann genannt, eigentlich ein blühender Ort für Handel und die schwarze Community, wie das dann von weißen Männern mit Gewehren überrannt wurde und schon eines der ersten richtig großen Dinge in der amerikanischen Geschichte ist, wo eben so rassistisch motivierte Gewalt eben zu einem, ja, keinem unfassbaren Ereignis geführt hat. Das kann ich euch nur empfehlen, das Video da mal anzuschauen, damit ihr da ein bisschen ein Gefühl für den eigentlichen Stellenwert davon bekommt.
Genau, ihr findet das Video verlinkt in den Shownotes. Wenn ihr noch mehr über dieses Massaker erfahren wollt, ich finde das absolut lohnenswert, weil das, glaube ich, in der deutschen Geschichtsunterricht so gar nicht stattfindet. Ich habe auch nordamerikanische Geschichte studiert und kann mich nicht erinnern, dass das da irgendwie vorkam. Wir kommen jetzt zum Spoiler-Teil, weil ich möchte gern über die besten Episoden reden und natürlich darüber, wie das Finale das sehr seltsam anmutende Puzzle zusammenbringt oder eben nicht. Und deswegen seid ihr jetzt gewarnt. Jetzt geht es quasi ums Eingemachte, um das blau eingefärbte Eingemachte und das golden glasierte Eingemachte vielleicht auch. Und ihr seid hiermit gewarnt. Es geht jetzt in den Spoiler-Teil. Was war eure Lieblingsfolge? Habt ihr eine Lieblingsfolge, Patrick?
Ja, also ein paar Folgen sind schon rausgestochen für mich und es waren wirklich die sich, wie diese sogenannten Bottle-Episodes kann man ja nennen, die sich auf eine Figur konzentrieren und dann die anderen Handlungsstränge so ein bisschen beiseite schieben und der Charakterentwicklung dienen. Und für mich war da wahrscheinlich die 5. Episode die stärkste. Das ist die sich nur auf Wade, aka Looking Glass, fokussiert. Das war für mich meine Lieblingsfolge, weil sie für mich auch so einen starken The Leftovers-Charakter hatte, der ja schon wirklich eine meiner absoluten Lieblingsserien ist und auch so das Trauma von Wade ausarbeitet, das man vorher nur erahnen konnte. Also er ist schon sehr dieser ruppige, verschlossene Typ, so ein bisschen, ja, Badass würde ich jetzt nicht sagen, er hat schon so was Kerniges eben und in der Folge bekommt er nochmal so einen ganz tragischen Hintergrund, in dem Damon Lindelof und sein Co-Autor dann wirklich zum ersten Mal auch diesen Vorfall aus dem Comic, den ich ja eigentlich gar nicht kannte, aber den ich mir da noch nachgelesen habe, mit diesem Tintenfischmonster, Tentakelmonster aufgreift und auch nochmal kurz inszeniert in einer Rückblende, wie das alles damals passiert ist und dass Wade eben auch Teil dieses Attentats, Massakers, fast schon Holocaust, würde man es nennen, war. Und ja, ich fand die Folge, die war sehr ruhig die meiste Zeit. Man hat Wade beobachtet, eben wie er so in seinem Leben so alleine, sehr einsam, isoliert lebt. Und dann wird er ja von Mitgliedern der 7. Kavallerie eben entführt. Und die zeigen ihm ja dann wirklich diese große Lüge, auf dem sein Trauma basiert. Das war auch ein ganz starkes Thema in der Folge, dass er eben wirklich dann da sitzt und auf dem Video die Botschaft von Ozymandias zu sehen bekommt, der seinen ganzen Plan an den Präsidenten Robert Redford schon mal weitergibt. Und das war für mich so eine wirklich gute Spiegelung auch von The Leftovers, weil in The Leftovers, ganz kurz nur, geht es ja darum, dass 2% der Weltbevölkerung von einem Moment auf den nächsten einfach verschwinden. Und es geht um die Hinterbliebenen in der Serie und wie die damit umgehen. Und das ist eben auch in der Watchmen-Folge so, dass es um Wade geht, der auch in dieser Welt lebt, in der wirklich durch diesen Vorfall Millionen von Menschen nicht nur verschwunden sind, sondern wirklich auch gestorben sind. Und wie er wirklich so gelebt hat und wie er versucht, überhaupt noch zurechtzukommen und weiterzumachen. Und das ist eben die Folge, die für mich dadurch am meisten ausgestochen hat.
Was mich da so beeindruckt hat, dass bei Wade ja auch so ein Beispiel irgendwie stattfindet, so man lernt ihn als jungen Menschen dann kennen, der was erlebt, wo er einfach entblößt wird, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann halt noch das Trauma zusätzlich, was eben durch die große Katastrophe kommt. Also er ist ja einfach ein wahnsinnig gebrochener Mann, und dann habe ich mir immer gedacht, wenn Damon Lindelof versucht zu erklären, wie kommen denn eben diese 7. Kavallerie-Menschen zustande, habe ich immer gedacht, es gab irgendwann im Wades dem eigentlichen Punkt, wo er vor dieser Entscheidung stand, und wenn irgendwas anders gewesen wäre, wäre aufgrund eben dieser traumatischen Erfahrungen und der Frust, der sich deswegen in ihm anstaut, und die Angst und vielleicht dann auch der Hass, der sich irgendwo entladen muss, hätte ihn auch in diese Rorschach-Jünger-Bewegung hätte rutschen lassen. Und bei ihm ist das halt eher nur auf, keine Ahnung, findet nur in seinem Kopf statt und in sich geschlossen. Und deswegen versucht er sich da einen Weg rauszuboxen, weil er halt ein sehr eingrüttlerischer Mensch ist. Das fand ich so einen sehr interessanten Gedanken, wie man einfach den Ursprung einer Figur kennenlernt und auf einmal vor einem so richtig sieht, die Option, die er hätte gehen können und wo er dann am Ende angekommen ist, dass er einerseits ja eigentlich einer von den Guten ist, aber trotzdem mit der komplexesten, seltsamsten Maske überhaupt rumrennt und dann in seinem Kopf ja trotzdem der totale schizophrene Mensch ist, der hier seinen Bunker hat mit Alarmanlagen, die unbedingt ausgetauscht werden müssen, wenn sie nicht funktionieren. Das hat mich auch sehr bewegt.
Hattet ihr dann zwischenzeitlich Angst, dass er böse wird?
Nee, eigentlich nicht wirklich, weil er schon so als Figur eingeführt wird, die ja wirklich zu ihren Prinzipien auch steht und die sich kaum so abbringen lässt von dem. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass er dadurch auf die andere Seite rutscht. Ich war eher dann gespannt, wie jetzt überhaupt diese siebte Kavallerie vielleicht auch in neues Licht gerückt wird, weil sie ihn ja wirklich dann so bezirzen wollen fast schon und ihn da wirklich umpolen wollen. Aber und ich dann mich auch gefragt habe, was ist, wenn die jetzt nicht auch einen Punkt haben oder so? Oder was sind überhaupt jetzt die Beweggründe von denen? Also das war auch eher der spannende Teil der Folge noch, diese siebte Kavallerie da in Interaktion mit Wade zu sehen.
Und ich glaube eher, dass er, wenn dann so ein Ego-Ding gemacht hätte, also nicht er hätte die Seiten gewechselt, sondern hätte sich halt gegen alle Regeln gestellt, weil es so der Moment, wenn er erfährt, was er wirklich Sache ist, spiegelt ja auch ein bisschen diesen Rorschach-Moment im Comic, wenn er von den großen Plänen erfährt und einfach merkt, dass er jetzt diese Lüge leben muss und der einzige Ausweg ist das Tagebuch, was er schreibt, und das wäre dann vielleicht für Wade auch irgendwas gewesen, was nie passiert ist.
Moritz, was ist dein Favorit? Sag bitte nicht auch diese Folge.
Es ist tatsächlich auch meine Lieblingsfolge, aber ich nenne jetzt einfach mal die Folge mit Jean Smart. Mhm. Ja. Wo sie die beiden Witze erzählt, die am Ende ineinander greifen. Und in unserem Gespräch gerade ist mir auch gefallen, das ist eigentlich eine ganz gute Parabel für die komplette Serie, weil auch da geht es um zwei isolierte Dinge, die am Ende plötzlich zusammengehören. Ja. Wow, wir haben gerade eine Metaebene in einem Podcast entdeckt.
Dr. Manhattan Galaxy Brain.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, diese beiden Episoden stechen halt so besonders raus, weil sie halt sehr auf nur eine Figur eben fokussiert sind, was irgendwie dem Ganzen dann eine greifbarere Note gibt, wenn man plötzlich nicht mehr ganz so viel darauf bedacht ist, wie sich der Plot weiterentwickeln wird und es sehr eben gleichermaßen auch Worldbuilding betrieben wird und Charakterzeichnung, was ja leider im Finale dann ein bisschen untergeht. Ich gehe aber mal davon aus, dass wir darüber nochmal reden. Es sind halt auch einfach, ich liebe auch diese Ansätze, Episoden ein einheitliches Thema zu geben oder eine konstante Linie, an der sich durchgehangelt wird, und das trifft in dieser Folge sehr gut zu am Ende.
Diese einzelnen Episoden haben ja auch immer so ein bisschen die Folge, dass unsere nominelle Heldin Angela Eber mal hier, mal dort ein bisschen in den Hintergrund gerückt wird, vielleicht. Ich finde, am besten hat das Zusammenführen von, wir haben jetzt so eine Konzeptepisode, nenne ich es mal, und unseren eigentlichen Handlungsstrang, nämlich den von Angela Eber mit dieser sechsten Episode funktioniert, das Extraordinary Being, wo man die Geschichte von ihrem Großvater kennenlernt, nämlich dem originalen Hooded Justice, wo auch zwei disparate Dinge zusammenkommen, nämlich die Tales of the Black Freighter dieser Serie, nämlich die American Hero Story, eine schöne Abwandlung von der kompletten Karriere von Ryan Murphy, also American Crime Story / American Horror Story. Also diese Serie, die man immer wieder sieht, wo quasi diese neue alternative Zeitlinie ihre eigene Popkultur, ihre eigene Geschichte in der Popkultur verarbeitet, wovon ich, glaube ich, noch mehr hätte sehen wollen. Und dann nimmt Angela eben am Ende der Folge davor diese Nostalgia-Pillen von ihrem Opi und lernt dann die schwierige Geschichte von Hooded Justice kennen, warum er denn diesen Strang um seinen Hals trägt, zum Beispiel. Und parallel dazu hat man natürlich den weißen Hooded Justice in der Serie, der dort quasi Barrieren bricht, indem er schwul ist. Und das fand ich eigentlich sehr schön. Da kam für mich die Serie auch mit am nächsten so an die Reflexion über das Superhelden-Dasein aus dem Comic heran. Natürlich auf eine andere Weise, weil die Ethnie bei Moore jetzt nicht so eine große Rolle gespielt hat. Aber das fand ich einfach toll, wie sie da die Zeitebenen verbunden haben, die Effekte auch, die dafür genutzt wurden. und wie fließend da immer auch der Übergang war. Und dann gibt es natürlich quasi die, ich weiß nicht, die größte Folge der Serie wahrscheinlich, die 8. Episode, die Dr. Manhattan-Folge.
God Walks into a Bar.
Willst du das Wortspiel nochmal besonders betonen?
Nee, ich will es nicht betonen, aber das ist der Moment, wo ich da saß und einfach nur geweint habe, weil es so gut war. Das war. Vielleicht ist das sogar meine Lieblingsepisode, ich weiß es gar nicht, weil das ist, die ist dann auch wieder an der, ich habe vorhin ja schon gesagt, dass mir die die Dr. Manhattan-Entstehungsgeschichte sowohl im Comic als auch in dem Zack-Snyder-Film sehr gut gefällt. Und das ist ja das, wo auch einfach die Serie dann hinkommt. Also angefangen bei dem Moment, wo Angela Aber anfängt, Dr. Manhattan da rauszuholen aus seiner, ja, keine Ahnung, aus seiner Hülle, aus seiner menschlichen Gestalt, ihn da wirklich aufschlägt, aufspringt. Das allein war schon ein Akt, den ich ganz stark fand. Nee, und dann mag ich einfach irgendwie das, wir haben vorhin gesagt, Humor ist bei dem Ozymandias viel in der Watchmen-Serie, aber eben dann auch durch ein, keine Ahnung, auf den ersten Blick vielleicht sogar richtig lächerliches Wortspiel, aber God Walks into a Bar, Dr. Manhattan trifft Angela Aber, da kommt für mich schon sehr schön irgendwie diese Gleichzeitigkeit raus, die ja das Wesen von Dr. Manhattan ausmacht, dass er überall gleichzeitig ist, dass er immer sagt, es ist der 6. April 1987, ich sitze gerade hier und trinke einen Tee, aber ich sitze gerade genauso auf dem Mars, schlürfe über den Jupiter, was weiß ich was. Und immer dieses Spiel von, wir müssen jetzt trotzdem eine Geschichte mit einer Figur erzählen, die schon alles weiß, die schon alles erlebt hat, die sie über alles im Klaren ist, was ja dann auch oft im Gespräch mit Angela so zum Ausdruck kommt, wenn er ihr Fragen stellt, wenn er mit ihr ausgehen will und sie ihn ja sehr schnell auch durchschaut, so am Anfang, klar, ist das jetzt Dr. Manhattan oder hat er auch wieder nur eine Maske auf? Das fand ich auch irgendwie einen schönen Gedanken, Dr. Manhattan selbst eine Maske aufzusetzen und auf einmal merkt es keiner, dass er wirklich wieder unter einem ist, also der unerkannte Gott, der halt unter den Menschen da trotzdem weilt und richtet und weiß nicht was macht und eben wie das alles aufgebaut wird. Also da war die Serie so 100 pro an dem dran, was der Watchmen-Film fast ein bisschen vernachlässigt hat damals von Zack Snyder, wo du hast vorhin gesagt, er benutzt Dr. Manhattan dann, um am Ende so einen clean Cut zu machen und schleicht sich da ein bisschen um das, die dreckige Sauerei von Ozymandias. Ja, nee, da war ich einfach ganz begeistert, wie dem Lindelof Ausdrucksform bringt, um das Wesen von Dr. Manhattan darzustellen und natürlich auch mit einer Schöpfungssequenz zum Beispiel, die uns dann auch den großen Schlüssel zu den ja, verklausulierten Ozymandias-Sequenzen in die Hand gibt.
Da war mein Problem so ein bisschen, sie ist zwar die ganze Zeit da, aber mit der 8. und der Finalfolge der 9. Verlieren wir, war zumindest mein Eindruck, immer mehr die A-Bar, in die er da walkt, aus dem Blick, nämlich die Angela. Also am Anfang beginnt es als Murder-Mystery. Und ich will auch kein klassisches Murder-Mystery sehen, also das ist mir, da dränge ich natürlich nicht drauf, aber am Ende habe ich schon das Gefühl, dass durch diese starke 8. Folge natürlich auch und die komplexe Erzählweise und natürlich dann auch die Auflösung, wo was ist mit Ozymandias und so weiter und dem Plot seiner Tochter, dass dadurch auch vor allem auch die alten Figuren und ihr Einfluss auf die Gegenwart quasi alles überstrahlen, was in der ersten Folge angelegt wird. Das war für mich ehrlich gesagt ein Riesenproblem, weil ich mochte Angela und ich hätte gern mehr darüber gesehen, was ihre Tätigkeit als Polizistenvigilantin so angeht. Also was sagt das über sie aus, über das Polizeidasein heutzutage? Ne? Also in den USA wird über Bodycams geredet und hier laufen maskierte Polizisten hin. Also das sind ja alles Fragen, die man auch hätte analysieren können, wo ich denke, das verliert die Serie aus dem Blick oder die Autoren. Wie war es bei euch, Patrick?
Ich fand das nicht so auffällig eigentlich. Also ich fand nicht, dass die Serie sie aus dem Blick verloren hat. Klar, es ist ein bisschen schwierig gewesen, weil Damon Lindelof wirklich in dieser Staffel sehr, sehr, sehr viel reingepackt hat in diese 9 Folgen. Also das war ich von ihm auch bisher nicht so gewohnt, weil er ja meistens über mehrere Staffeln irgendwie eine Serie entwickelt hat. Und hier ist das auch ein bisschen vielleicht ein Nachteil, dass er dieses geschlossene Erlebnis schaffen wollte. Aber ich fand gerade in den letzten Folgen, dass Angela für mich da nochmal in den Mittelpunkt auch gerückt ist, trotz der anderen Figuren, die dann so wichtig geworden sind. Ich hatte den Eindruck, eher ein bisschen in der Mitte, so auch gerade durch die Folge, die ich eigentlich mit am besten fand, diese Wade-Folge oder auch die Laurie, also die Silk Spectre-Folge, da ist sie ein bisschen an den Rand gedrängt worden, aber gerade so ihr Verhältnis zu Dr. Manhattan eben auch. Es ist zwar eine Dr. Manhattan-Folge, die 8., aber es geht ja auch immer um diese Beziehung zwischen beiden, wie sie sich kennengelernt haben und dieses Dilemma, das sich ja zwangsläufig dadurch entsponnen hat, dass er eben immer Zeit als nonlinear wahrnimmt und immer überall gleichzeitig ist, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und auch dieses Tragische, dass er auch sagt, so, es steht schon fest, du kannst mich nicht retten oder so. Und ich fand, da wird sie emotional schon gut genug eingebunden, wie sie dann auch am Ende von der 7. Folge war es, glaube ich, dann für ihn kämpft und eben auch dann draußen in diesen Straßenkampf verwickelt wird und so. Ich fand, das hatte so viel Dramatik und hat sie auch noch mit reingebracht, auch vorher in der Folge mit diese 6. Folge des Extraordinary Being, mit der Vergangenheit von ihrem Großvater. Das hat sich auch immer schön vermischt, fand ich, weil sie ja durch diese Dosis an Nostalgia-Pillen hat sich ja immer so die Vergangenheit von ihrem Großvater und ihr eigenes Leben, das hat sich immer so ein bisschen überschnitten. Also ich fand, dass die Serie hat das gut geschafft, dass sie zwar nicht mehr im Mittelpunkt in diesen Momenten stand, aber trotzdem nicht aus den Augen verloren wurde. Also ich fand das nicht so extrem wie du oder so schade.
Hm. Moritz?
Zuerst, wenn wir über Dr. Manhattan reden, muss ich jetzt leider die Chance ergreifen und den fantastischen Soundtrack von Trent Reznor und Atticus Ross loben, denn mit dem Auftreten von Dr. Manhattan ist mein Lieblings-Soundtrack-Moment in der Serie verbunden, in der Angela ihr Mann den Kopf einschlägt und eine ziemlich...
Oh, ist das schön.
Ja, und wir kriegen eine sehr schöne Coverversion von David Bowie's Live on Mars zu hören. Das war ein wunderschöner Moment irgendwie, eine total schöne Bild- und Tonschere, wenn man es so nimmt, die sehr weit auseinander ist, weil die Musik ist wunderschön. Wir an, was passiert, da wird gerade jemand der Kopf eingeschlagen und wir verstehen eigentlich überhaupt nicht, was gerade abgeht. Das war so mit einer der intensivsten Momente in der Serie für mich. Aber nach dem Ende dieser Folge ist dann so ein bisschen, hatte ich erstmal ein schlechtes Gefühl, weil ich habe ja am Anfang schon erwähnt, dass ich so ein bisschen dachte, dass sie Dr. Manhattan eigentlich raushalten wollen, weil wenn ein Dr. Manhattan plötzlich auftaucht, dann es ist ironisch, das zu sagen, aber das relativiert viel. Das relativiert sehr viel, was davor passiert ist, und das ist auch so ein bisschen der Moment, wo die Serie für mich ins Stolpern geraten wird, weil sich halt sehr vieles davor auf einmal irrelevant anfühlt, und so verläuft es dann halt auch in den nächsten Folgen, dass eigentlich viele Hauptfiguren auf einmal sehr in den Hintergrund gerückt werden und deren Ambivalenz ein bisschen verloren geht. Da werde ich, wenn wir dann tatsächlich über das Ende reden, noch ein bisschen meckern nachher.
Mecker away.
Ich muss die 8. Folge aber erstmal loben, weil für sich genommen finde ich sie ganz, ganz, ganz toll. Sie ist fantastisch geschrieben, super gespielt. Sie nimmt natürlich noch mal das Tempo vor dem Finale so ein bisschen raus. Man kann darüber streiten, ob man wirklich eine ganze Folge dafür gebraucht hat. An sich ist es natürlich ein sehr geschlossenes, schönes Etwas, aber man hätte vielleicht anderen Figuren dann noch etwas mehr Zeit widmen müssen, denn ich weiß nicht, ob wir jetzt langsam zur letzten Folge übergehen wollen. Erstmal, ich finde es saudämlich, dass Dr. Manhattan halt stirbt oder eingefangen wird, dass er sich einfach von einer Gruppe von diesen Vigilantes, also der 7. Kavallerie, mit ihrer Laserkanone abschießen lässt. Ich finde das saudämlich irgendwie. Und ich habe irgendwie die ganze Zeit erwartet, okay, das muss irgendwie einen tieferen Grund gehabt haben, damit die Dinge so passieren, wie sie passieren sollen. Aber das war dann doch ein bisschen sehr konstruiert in dem Moment, weil wieso zur Hölle sollte das passieren? Es gibt für mich keinen logischen Grund, warum er sich, wenn er es weiß, warum er sich genau an diese Stelle stellt, dann hätte er sich auch einfach woanders hinstellen können. Naja,
das kann er ja sowieso nicht ändern. Ne? Also wenn er das, er weiß ja quasi, sobald er da sich wieder zusammengesetzt hat, nach dem Unfall, der ihn erschafft, mehr oder weniger die Wiedergeburt, wie sein Ende aussehen wird. Also er kann ja seine Zukunft nicht ändern. Das ist ja die Tragik seiner...
Ja, aber seine Zukunft ist dann irgendwie etwas konstruiert gewesen, denn er wird ja getroffen, weil er Angela dann rettet, aber er hätte sie auch einfach woanders hin teleportieren können oder, keine Ahnung, eine Eisenwand hinter sie machen können. Es gab keinen Grund, dass er sich halt genau dahin teleportiert, um sie zu retten. Er hätte irgendwas anderes machen können. Deswegen war das für mich ein bisschen konstruiert einfach in dem Moment. Aber ich glaube,
das Problem ist aber auch, dass die 7. Kavallerie komplett lächerlich wirkt.
Ja,
am Anfang ist die super düster. Und diese Idee, dass wirklich alle daran beteiligt sind, also sowohl der Senator als auch dann der Polizeichef von Don Johnson, dass dadurch wird dann so eine große Verschwörung eröffnet, die im Hintergrund lauert, und am Ende sind das alles einfach nur Hampelmänner, was sich in der Auseinandersetzung mit dem Thema und der Ernst, der da am Anfang anklingt mit der Tulsa-Geschichte, einfach als verlorene Chance sehe, weil dadurch wirken die natürlich auch eigentlich gar nicht mächtig genug, um Dr. Manhattan, Gott, persönlich zu töten.
Ja, also sie wirken nicht so, als ob sie irgendwie so einen raffinierten Plan ausgeheckt hätten. Und auch dieser Senator, der dann ja eingeführt wird, ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen, man möge es mir vergeben, der jetzt ja als Anführer der 7. Kavallerie entpuppt, wird halt auch wirklich sehr cartoonesk fast dargestellt. Also ich nenne es ein bisschen das Black-Klansman-Syndrom, falls jemand den Film gesehen hat. Da wird es, ist es ja auch so, dass der Kuckucksklan auf eine sehr lächerliche Art
dargestellt. Aber da ist er ja von Anfang an so.
Ja, das ist jetzt auch einfach, das ist jetzt auch ein nicht unbedingt der angemessenste Vergleich. Es hat mich einfach beim Angucken so ein bisschen dran erinnert. Ich meine, bei Black Clansman reden wir auch um, geht es um was völlig anderes. Das ist, der Vergleich hinkt etwas. Das hat mich, wie bereits gesagt, nur daran erinnert. Und ich fand es halt einfach so ein bisschen schwierig, dass die Serie zuerst irgendwie alles tut, um Dr. Manhattan rauszuhalten, dann alles tut, um ihn reinzukriegen und dann wieder alles tut, um ihn wieder rauszukriegen. Weil irgendwie, ich hatte das Gefühl, Dr. Manhattan ist eigentlich so ein bisschen da gewesen, um diese geniale 8. Folge zu haben. Aber dann wird es ja kompliziert. Dann wird es ja alles nochmal für die letzte Folge ein bisschen sehr viel, wenn man den ganzen Gottkomplex von Dr. Manhattan auf einmal mitbehandeln müssen. Ah, okay, wir sperren ihn einfach in Käfig, da kann er nichts machen und dann können die anderen Figuren drumherum wieder agieren. Das fand ich ein bisschen schade.
Wie war das bei euch? Hattet ihr auch solche Probleme mit dem Finale oder ist da alles perfekt zusammengekommen, Patrick?
Ja, perfekt. Was ist schon perfekt? Also ich fand auch nicht, dass es hundertprozentig Grund war, eben wie ich schon gesagt habe, weil es diesen Eindruck hatte von, er muss jetzt in dieser letzten Folge, die er hat, sehr viel zusammenbringen und auflösen. Auch das Ende, das sehr abrupte Ende dann von Ozymandias sozusagen, wie er dann auch wieder in fast schon einer comichaften Szene oder humorvollen Szene da ausgenockt wird und sie ihn einfach mitnehmen wollen. Das fand ich auch ein bisschen, ich weiß auch nicht, was ich davon halten sollte. Aber ich war dann trotzdem immer noch von diesen Sachen erschlagen, die da alle passiert sind im Finale. Und weil ihr auch gesagt habt, das mit der 7. Kavallerie hat euch gestört, das kann ich auch nachvollziehen, weil gerade so am Anfang, wie die eingeführt werden, in der ersten Folge ist das auch, glaube ich, gleich, wo sie den Kopter auf der Straße erschießen und als sehr bedrohlich und nicht so greifbar gemacht werden. Und später werden sie ja wirklich fast schon ohne Probleme aus dem Weg geräumt von sämtlichen Figuren. Ich fand aber, in dem Moment hat sich für mich schon die Bedrohung ein bisschen verschoben auf diese Lady Chu eben auch. Die ist dann für mich mehr in dieses Feld gerückt, wo ich dachte, die hat sowas, also sie ist für mich dann so diese, die wahre, ich sag mal, Antagonistin geworden, so, wo ich eben lange Zeit nicht wusste, sind ihre Absichten jetzt gut oder böse, und dann hat sie ja wirklich so diesen sehr gelassen wirkenden Wahnsinn ausgestrahlt, so auch im Finale dann noch, wo sie dann auch Dr. Manhattan eben vernichten und absorbieren will. Und deswegen, ich fand das Finale an sich, gerade mit der letzten Szene, über die wir bestimmt auch noch reden können, fand ich das schon einen sehr gelungenen Abschluss.
Matthias, bist du Team Hong Chao?
Ich weiß gar nicht, ob ich mich mit ihr identifizieren kann, nach dem, was sie getan hat. Also ihre Figur in der Serie. Das habe ich auch wie Patrick wahrgenommen. So die Kavallerie ist lange Zeit wirklich bedrohlich, gerade in diesen Sequenzen, wo du im Dunkeln bist und auf einmal merkst, da stehen Leute mit Pistolen dir gegenüber, die wirklich bereit sind, dich zu töten, aufgrund ihrer wirklich, krassen Motivation. Sie ist halt so der typische, keine Ahnung, Comic-Bösewicht, auch mit ihren ganzen futuristischen Bauten, die sie mit reinbringt. Das finde ich aber, gibt dem Film, sag ich schon, der Serie eine interessante Design-Ebene. Für mich hat das als großer Schaudern einfach funktioniert, der am Ende von einer Comic-Geschichte da ist. Was ich tatsächlich vermisst habe, ist ein bisschen, dass die Serie nochmal zurückkommt auf die Beziehung zwischen Dr. Manhattan, Angela Aber und Laurie Blake. Gerade weil ja Laurie Blake in der dritten Folge diesen großen Moment hat, wo sie versucht, mit ihm zu telefonieren. Aber generell weiß ja keiner, ob diese Anrufe überhaupt von jemandem abgehört werden. Und da finde ich dann auch ganz schön diese Verwendung von Life of Mars, der ist ja auch hier bei Zack Snyder drin und so. Und da ist es eher so eine Pointe, wir sind jetzt auf dem Mars und da ist Dr. Manhattan. Aber jetzt die Frage, gibt es da Leben auf dem Mars? Und dann stellt sich heraus, nicht Dr. Manhattan, der ist schon lange nicht mehr da, ihr denkt das alles nur, da wird euch so eine schöne Videoaufnahme oder was auch immer abgespielt, die das alles vortäuscht. Und dann ist da Laurie Blake ganz was, die ja auch eine Beziehung mit Dr. Manhattan hatte, eine Liebesgeschichte. Und dann baut die Serie da die zweite große Dr. Manhattan-Liebesgeschichte mit Angela Aber auf, die sie ja auch als Menschenlebewesen begegnen, sich kennenlernen und da ja offenbar wirklich eine Connection zwischen denen besteht. Aber dass die drei irgendwie nochmal zusammenkommen, dass ja Laurie, die ja von Dr. Manhattan teilweise so im Stich gelassen wurde in der ursprünglichen Watchmen-Geschichte, dass sie da am Ende einfach nicht die Geduld verloren hat und auch so ein bisschen mit Angel dann noch ausgespielt worden wäre. Also nicht, dass ich das unbedingt hätte sehen wollen, aber irgendwie, weil eigentlich finde ich beide Figuren cool, die hätten lieber ein Tag-Team bilden sollen und weiß nicht was, böse Menschen töten. Nein, Achtung, nicht töten, das wäre ja schon wieder sehr düster.
Doch, das ist jetzt festgehalten, ja? Doch.
Das ist jetzt festgehalten. Bitte, wie das ein guter Superheld macht, sie nur dingfest machen. Wie auch immer.
Dann kommst du auch in die Hölle, sorry.
Dann kommt man auch in die Hölle. Ja, generell, nach Watchmen leben wir alle in dieser großen Hölle von Ozymandias. Das fand ich auch sehr toll, wie er ja auch so eine ganz verbitterte Figur ist, die ja wirklich drum fleht, endlich ihr Paradies, ihre Utopie, die echt verärgert ist über die Menschheit, die es einfach nicht hinkriegt, nachdem er eigentlich die nochmal so ein Ground Zero geschaffen hat, um jetzt den neuen Garten Eden irgendwie zu gründen und die verbocken sie alle nur, bis Robert Redford an die Macht kommt. Und er dann wieder zurückkommt und auch dieses Hin und Her und da wie dort nicht glücklich wird, sondern ja im Endeffekt nochmal den gleichen Zaubertrick irgendwie heraufbeschwören muss, den man schon mal gemacht hat. Aber wie gesagt, Laurie Blake, Angela Aber und Dr. Manhattan, da in diesem Dreieck habe ich wirklich, da fehlt mir einfach noch was, weil das ist so wie so ein Ding, was im Raum steht und jeder sieht es, dass doch zwischen Manhattan und Laurie eigentlich was war und jetzt zwischen Manhattan und Angela Aber was ist und keiner redet irgendwie darüber. Das hat mich ein bisschen irritiert.
Die letzte Szene der Folge gehört ja Angela Aber. Und damit ist es wieder zurück. Sie kriegt ihre Salmonellenvergiftung und fragt sich, kann sie nach dem Verspeisen dieses rohen Eis, das womöglich irgendwie vielleicht die Kraft von Dr. Manhattan bekommen hat oder nicht, hat sie jetzt vielleicht noch mehr Kräfte als vorher? Also ich glaube, es geht nicht so weit, dass sie Dr. Manhattan wird, weil ich glaube, es hätte man schneller gemerkt. Sondern eher, also ich stelle mir das eher so vor, als würde sie so einen kleinen Energieschub von ihm bekommen, so ein kleines Aber-Upgrade, wenn man so will. Und wir haben ja angefangen, am Anfang auch erwähnt, wie Damon Lindelof auf Superhelden blickt. Und da ist jetzt die Frage, was bedeutet in dem Zusammenhang dieses letzte Bild?
Ja, also was es genau bedeutet, kann ich auch nicht sagen, weil es ja eben so offen gehalten wird. Es hat für mich so ein bisschen den Inception-Effekt gehabt, dass kann man ja, glaube ich, mittlerweile auch einfach spoilern am Ende mit fällt der Kreisel oder fällt er nicht. Da fand ich auch, bei der Watchmen-Serie in dem Moment habe ich mich nicht gefragt, hat sie jetzt Superkräfte oder nicht, sondern für mich ging es eher auch darum, dass es in dem Moment, wo er wirklich auch abblendet, wahrscheinlich keine Rolle mehr spielt. Also was für mich eben auch grundsätzlich nochmal eine Stärke von dieser Serie ist oder was sie ausmacht für mich persönlich, ist eben, dass sehr dieses Humanistische von Damon Lindelof durchkommt. Also für mich persönlich ist Watchmen, so wie ich es jetzt kenne, ohne den Comic, eine Geschichte von Superhelden, die eben in dieser menschlichen Welt sind. Und Watchmen, die Serie von Damon Lindelof, ist umgekehrt für mich eine Serie über Menschen, die eben in dieser Welt sind, die von Superhelden teilweise beeinflusst wurde oder in der Sachen passieren, die sie eben nicht kontrollieren können und wie sie sich da zurechtfinden können. Und für mich ist die letzte Szene von der Serie so ein bisschen diese Loslösung von dem Einfluss eben auch, dass sie jetzt sozusagen das Ei verspeist hat und vielleicht denkt oder weiß, sie hat jetzt diese Kraft, um unabhängig zu sein, auch von Dr. Watchmen, oder vielleicht diese Stärke, aber das muss in dem Sinn für mich jetzt nicht wirklich eine Superkraft sein, sondern einfach nur so diese Überzeugung, die sie jetzt dadurch vielleicht bekommen hat. Also für mich war das der Abschluss der Serie.
Moritz, wie würdest du das vielleicht auch vor dem Hintergrund von Alan Moores Blick auf Superhelden interpretieren?
Jetzt wo du erwähnst, vielleicht ist es nur ein kleiner Energieschub in diesem All gewesen, damit könnte ich noch eher leben, aber es wurde halt auch so ein bisschen aufgebaut, es könnte auch die ganze Kraft sein und ich habe tatsächlich ein Problem damit. Ich kann damit auch einsteigen, also für mich verliert die Serie vor allem in der letzten Folge oder in der Konklusion von den zwei, ja schon maßbestimmendsten Figuren, was dann ja überraschenderweise doch Ozymandias ist, der ja am Ende wieder den Tag rettet. Dann aber K.O. geschlagen und festgenommen wird, weil die Ambivalenz, die gibt es jetzt nicht mehr, ob seine Tat damals wirklich so schlimm war oder jetzt doch vielleicht gut war und notwendig. Das wird ja so ein bisschen dann in dem Moment auch aus dem Fenster geworfen. Das ist Punkt A. Punkt B ist halt diese ganze Serie, beschäftigt sich halt damit, ob es überhaupt gut oder schlecht ist, wenn es ein gottgleiches Wesen gibt. Und das am Ende zu verwenden, um dann noch so einen Inception-artigen Schlussgag einzubauen, der die Handlung in meinen Augen nicht wirklich bereichert. Also das ist ja in der Hinsicht keine Weiterentwicklung für die Figur oder so. Es ist halt so, oh, er hat das Ei angefasst und vielleicht hat sie jetzt die Kraft. Und würde ich nicht wissen, dass Damon Lindelof gesagt hat, er macht nur eine Staffel, hätte ich gedacht, oh shit, die machen da echte zweite Staffel draus und machen jetzt damit weiter. Ich persönlich hätte mir am Ende sehr gewünscht, dass sie ins Wasser fällt und noch einmal flucht, das Wort sage ich jetzt nicht, weil wir wollen ja nicht explizit werden, und dann Abspann. Hätte ich als Schlussgag gut gefunden, so finde ich halt echt, die ganze Diskussion davor wird so ein bisschen geopfert.
Das ging mir ehrlich gesagt ähnlich. Also ich hatte sowieso Riesenprobleme mit dem Finale, auch weil die Struktur immer in diesen Moment hineingerät oder es sind wiederholt diese Momente, wo Angela Aber irgendwas fragt und ihr jemand was erklärt und dann gibt es Flashbacks und das war, hat mir halt die Energie rausgenommen. Und dann kommt diese letzte Szene, wo ich das Gefühl hatte, hat der auch Alan Moore nicht verstanden oder ist ihm das eh alles egal? Hm. Also weil... Ich glaube, mein Problem ist, dass die Serie am Anfang so wirkt, als würde sie sich mit diesen Fragen beschäftigen und das dann aber immer mehr aus dem Blick verliert über ihr recht positives Bild von Superhelden, die sich selbst verwirklichen. Also wie eben auch letztendlich, muss man ja sagen, Hooded Justice. Ne? Er macht das in einer marginalisierten Rolle, aber er kann da als Vigilant besser ausleben, als das besser ausleben, was er eigentlich in der Polizei vollbringen will. Weil eben die Gesellschaft ihn dazu zwingt, letztendlich durch ihren systematischen Rassismus. Und am Ende, also es ist schon, wie gesagt, ein positiver Blick auch auf das Vigilantentum, was dann vielleicht auch die Gewaltdarstellung beeinflusst hat. Und am Ende ist dann die Frage, ja, hat sie noch mehr Macht? Und nicht die Frage, sollte sie diesen Job weitermachen? Sollte sie weiter maskiert rumlaufen? Ist das Pilotprojekt von Tulsa wirklich irgendwie sinnvoll? Mhm. Und das fand ich halt sehr, sehr schade, dass sie das für dieses in Anführungszeichen offene Finale alles aufgeopfert haben.
Aber glaubt ihr jetzt, dass Angela mit, also angenommen, sie hat wirklich die Kräfte, dass sie jetzt weitermacht? Weil ich habe das eher so als, boah, sie hat jetzt wieder dieses unglaubliche Ding erlebt und am Ende ist ja Dr. Manhattan immer noch ein Mensch, der ihr sehr wichtig ist. Und deswegen nimmt sie das Ei quasi, damit er irgendwie weiterlebt, sein Vermächtnis nicht vergessen ist, aber zieht sich dann zurück und geht nicht irgendwo groß die Welt retten, sondern irgendwie im Hintergarten, wo sie niemand sehen kann. Und ich hatte eher das Gefühl, dass es eher so ein für sie austesten, stimmt es denn wirklich oder nicht?
Aber nach all dem, was wir in der 8. Folge hatten, wie letztendlich tragisch sein Leben als Dr. Manhattan ist, so dass er seine komplette Identität auslöschen muss, um normal zu leben, ist das doch eigentlich ein bizarrer Schritt, dass sie das Ei überhaupt nimmt. Ja. Eigentlich hätte sie es in den Müll werfen sollen, irgendeine Katze hätte dran geschlappert und dann hätten wir eine Dr. Manhattan-Katze in der zweiten Staffel gehabt, hätte ich lieber gesehen.
Ja, das stimmt, das ist aus Angelas Sicht sehr seltsam, aber andersrum zeigt uns Damon Lindelof, dass es eben einmal diese Dr. Manhattan-Entstehungsgeschichte geben kann, wo ein total entmenschlichtes Wesen geschaffen wird, das nicht mehr wirklich die Gefühle hat, die ein Mensch an den Tag legt, sondern halt in ganz anderen Dimensionen denkt, aber dass die gleiche Macht in einem anderen Körper ja auch irgendwie dann sehr gut aufgehoben sein kann. Also was Patrick vorhin hier mit diesem Appell an die Menschlichkeit der Geschichte schon irgendwie hat durchblitzen lassen. Also ich habe das auch eher so, sie nimmt dieses Geheimnis mit, also das ist quasi Rorschachs Tagebuch, das Ei. Und das schluckt sie runter und nimmt das mit, aber sie will es für sich wissen. Stimmt es denn wirklich und kann ich übers Wasser gehen oder nicht? Und danach führt sie ein glückliches Familienleben und wird nie wieder auch nur irgendjemanden, glaube ich, als Superheld belästigen.
Das glaube ich nicht.
Glaubst du nicht?
Nee, das wird ja nie in irgendeiner Weise angedeutet, dass sie...
Ah, das ist dann mein Wunschende für was auch immer nach dem Schnitt kommt.
Vor allem, weil ja auch in dieser wie in diesem Vietnam-Rückblick mit ihrer Kindheit so betont wird, wie wichtig die gelernte Superheldenidentität ist, als sie da immer dieses VHS-Tape hat von dem Film und sie letztendlich das macht, was die Leute im Fernsehen gemacht haben, weil das ihre Vorbilder sind, die im realen Leben als Weise nicht existieren. Das, was ja auch wieder betont, wie wichtig das Superheldentum eigentlich ist in der Serie. Meine Frage wäre jetzt, wie es aussieht mit einer zweiten Staffel. Und da haben wir eine Nachricht von einem Hörer bekommen, der sich zur möglichen zweiten Staffel von Watchmen geäußert hat.
Hallo, liebes Streamgestöber-Team. Ich wollte mich, nachdem ich jetzt gehört habe, dass es in der nächsten Folge um Watchmen geht, dazu mal äußern und dachte mir, ich fange mal mit einem großen, großen Lob an die Serie an, weil es für mich eine der besten Serien überhaupt, muss ich ehrlich gesagt sagen, ist. Und vor allem ist diese Serie für sich abgeschlossen. Für mich bräuchte es keine zweite Staffel. Und ich denke mal, dass auch der Showrunner weiß, dass er alles zu dem Thema gesagt hat. Und wenn es vielleicht in ein paar Jahren noch einen neuen Showrunner gibt, der im Watchmen-Universum eine andere Note hinzufügen will, wäre ich dafür sehr offen. Aber ich denke, Damon Lindelof hat Watchmen perfekter, wie es eigentlich nicht geht, auf die Fernsehgeräte gebracht. Ja, vielen Dank. Ciao.
Wollt ihr noch eine zweite Staffel sehen, die nicht von Damon Lindelof ist?
Nein.
Matthias?
Er hat jetzt schon ein großes Monument da geschaffen, wo es, glaube ich, auch für jeden Macher schwer anzuschließen. Deswegen, glaube ich, kann man das erstmal wieder für sich stehen lassen und vielleicht in 10 Jahren findet sich jemand, der einen neuen Take für Watchmen hat und dann vielleicht mal wieder.
Ja, also eine direkte Fortsetzung will ich auf gar keinen Fall sehen. Deswegen finde ich es auch nach wie vor sehr gut, dass Lindelof offen kommuniziert. Das war es jetzt für diese Figuren und diese Welt, aber mein Gott, wenn irgendjemand in ein paar Jahren auf die Idee kommt, ich hätte noch eine Art Geschichte, einen neuen Remix von Watchmen, den ich gerne erzählen würde, würde ich das jetzt kategorisch nicht ausschließen. Ich würde mich dann einfach mal vom Endresultat überzeugen lassen wollen.
Ich bin auch neugierig. Ich kann mir das schon vorstellen, dass es sowas wäre wie Fargo oder so, nur nicht mit einem Showrunner wie Noah Hawley, sondern immer mit einem anderen. Und würde auch durchaus noch mehr Zeit in dieser Welt verbringen können. Ich war, muss ich sagen, einfach massiv enttäuscht von der Serie. Vielleicht möchte ich deswegen noch mehr Zeit verbringen in dieser Welt. Ich muss aber auch sagen, dass ich mich gefreut habe, dass Watchmen einfach so existiert, wie es existiert, weil die interessantesten Superheldengeschichten aktuell eben doch eher im Fernsehen erzählt werden. Und wir leben ja mitten in diesem Boom von Superheldengeschichten im Kino und im Fernsehen. Wir haben so diese monolithische das monolithische Marvel Cinematic Universe im Kino, dann haben wir die DC-Filme, die so im Chaos sich gerade bewegen und aktuell Joker rausgebracht haben. Und im Fernsehen gibt es diese ganzen CW-Flash-Serien, die auch eher konventionell sind, außer mein Herz schlägt für Legends of Tomorrow, einfach eine tolle Serie, schaut Legends of Tomorrow. Und dann gibt es natürlich auch bei den Streaming-Diensten so ganz, 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 ganz viele Serien, wie zum Beispiel Doom Patrol, Titans und Amazon's The Boys. Was sagt ihr, wie würdet ihr Watchmen, Watchmen die Serie jetzt so in diesem Boom einordnen? Ist das wirklich ein neuer Höhepunkt, so der als Superheldenerzählung?
Also ob es ein neuer Höhepunkt ist, weiß ich nicht, ob man das jetzt schon sagen kann, nachdem die Serie noch so frisch ist, aber sie ist schon eine Ausreißer, würde ich sagen, in diesem Einheitsbike, klingt jetzt ein bisschen negativ, aber es ist schon ein sehr gleichförmiges Superhelden-Serien-Universum oder verschiedene Superhelden-Serien-Universen, die da ja mittlerweile existieren. Und ich habe da jetzt nicht alle gesehen, die du aufgezählt hast, aber ich habe hier und da ein paar davon gesehen. Aber da ging es mir eben auch wieder so, was man teilweise ja auch so oft die Marvel-Filme ummünzen kann, dass man dann irgendwann nach und nach sich ein bisschen satt gesehen hat oder dass es nichts mehr Neues auf den Tisch bringt. Das führt was ein, ein Stil und eine Art von Geschichte und Figuren und steckt das wieder über ein paar Staffeln und dann geht's immer weiter und ich verliere dann irgendwann das Interesse. Und bei Watchmen jetzt geht's auch gerade, also erstmal von der Art, wie die Serie gemacht ist und was sie erzählt und wie sie eben Neues und Altes für diesen Remix kombiniert, das hebt sie schon mal ab. Und ich schätze halt wirklich auch sehr zur Ausnahme mal dieses Geschlossene, dass es jetzt wirklich die Aussicht momentan besteht, es kommt nichts mehr. So wie es jetzt ist, ist das auserzählt. Und selbst wenn, wie ihr gerade gesagt habt, ich fände es jetzt auch nicht so unspannend, wenn es wirklich heißt, so in, weiß ich wie vielen Jahren, gibt es diese Marke oder diesen Begriff Watchmen, gibt es noch, aber in einem anderen Kontext vielleicht nochmal Serie, irgendwas Neues, wird damit wieder angestellt, aber es hat dann wieder nichts mehr oder so gut wie nichts mehr mit dem zu tun, was wir jetzt in dieser Watchmen-Serie gesehen haben. Deswegen ist sie für mich schon so eine Ausnahmeserie, die hoffentlich über die Jahre hinweg, wie vielleicht auch andere Damon Lindelof-Serien wie The Leftovers, dann auch rückblickend nochmal noch höher geschätzt werden, als jetzt vielleicht gerade in dem Moment noch werden.
Ja, ich glaube, das ist einfach, ich weiß nicht, ich habe The Boys bei Amazon geschaut und dachte, als ich das geschaut habe, die Serie hat mir schon sehr viel Spaß gemacht und ich habe es auch ganz schnell weggebinged, aber dachte irgendwie, das ist so Watchmen fürs Bügeln, weil das natürlich auch so viele Anti-Helden vorkommen und auch so krasse Sachen, die sie machen, wo man denkt, boah, ist ein Superheld, macht sowas und so. Und der Homelander ist ja im Grunde so eine Mischung aus Ozymandias und Dr. Manhattan oder so und noch viel böser. Aber Und dann ist es halt schön, jetzt so das Original nochmal nebenbei geremixed zu sehen, so als Erweiterung dieser Meta-Superhelden-Geschichten, die auch so diese, ich sag mal, den Kinogeschichten so was Differenzierteres einfach entgegenhalten, was Superhelden auch sein können. Mhm. Und das nicht immer nur Deadpool oder so, wenn es mal düster sein soll, in Anführungszeichen. Insofern glaube ich, trotz aller Abstriche können wir hier in der Runde Watchmen auf jeden Fall empfehlen. Nicht zuletzt, weil es, egal was man davon hält, eine herausfordernde Serie ist, eine herausfordernde Superhelden-Serie, vielleicht auch eine fast schon einzigartige, so in der aktuellen Superhelden-Welt. Wir würden euch aber, glaube ich, empfehlen, auf jeden Fall auch das Comic zu lesen, weil man, glaube ich, dann noch viel mehr Spaß an dem Remix hat, den Damon Lindelof hier vollbracht hat. Mhm. Und hört euch auf jeden Fall die Soundtracks von Atticus Ross und Trent Reznor an. Die sind super. Selbst, also ich hatte Probleme mit der Serie, aber die Soundtracks, die drei, die da, glaube ich, bisher veröffentlicht wurden, habe ich schon rauf und runter gehört. Die sind wirklich die MVPs im Grunde von der ganzen Serie.
Allgemein eine Staffel und gleich drei Soundtrack-Alben. Das ist ja ein Paradies.
Genau, das ist doch eine schöne Zusammenfassung. Ja, ich weiß gar nicht, worüber wir das nächste Mal reden. Ich glaube, wir starten
Materials. Nach Watchmen gibt es nichts
mehr. Ich glaube, wir starten Materials. Fantasy-Serie ist, glaube ich, auch aktuell bei Sky zu sehen. Schickt uns da, wenn ihr eine Meinung zu der Serie habt, auf jeden Fall eure Sprachnachrichten. Wie ihr das machen könnt, findet ihr in den Shownotes für diesen Podcast in der jeweiligen App, die ihr benutzt. Oder wenn ihr gerade einen Artikel lest, wo dieser Podcast verlinkt ist, dann findet ihr das auch in einem Erklärartikel verlinkt in dem Artikel, den ihr gerade lest. Also Artikelception, wenn man so möchte. Und wir sind da gespannt, was sagt ihr? Seid ihr Fans von Der Goldene Kompass? Habt ihr da bestimmte Erwartungen an die Serie gehabt? Oder denkt ihr, die Bücher von Philip Pullman sind sowieso unverfilmbar und in eurer Fantasie viel besser, als sie jemals irgendwie in einer Serie sein würden? Nicht, dass es meine Meinung ist, aber es ist meine Meinung. Wo kann man euch denn außerhalb dieses Podcasts vielleicht in den sozialen Medien folgen? Patrick.
Also ich schreibe bei Moviepilot als Mr. D-Pad und ansonsten findet ihr mich bei Twitter noch unter meinem richtigen Namen, Patrick Reimwurt.
Ich bin bei Moviepilot als Bibelbrocksmith. 2e schreibe ich da ganz viele verschiedene Artikel und auf Twitter als Bibelbrocksmith 3e.
Moritz, hast du eine soziale Medienpräsenz?
Ich überlege, mit Twitter mal anzufangen, aber aktuell nichts, nein. Falls ich demnächst mal mit Twitter anfangen sollte, dann reiche ich den Namen nach und ihr findet ihn in den Shownotes. Aber ich bin nicht so mega Social Media affin. Ich produziere Podcasts, das ist mein Ding. Wir werden mal sehen, was noch so kommt.
Moritz ist ja sowieso im Grunde bei jedem Podcast hier anwesend, im Geiste, würde ich sagen. Du trägst das ja alles im Grunde, was wir hier fabrizieren.
Dankeschön, das freut mich sehr. Ich hoffe, alle sind immer zufrieden.
Ich auf jeden Fall. Genau, das war die neueste Folge von Streamgestöber. Wir haben über Watchmen geredet. Das ist bis Ende Februar bei Sky Ticket zu sehen. Und wie gesagt, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann abonniert ihn bei eurer jeweiligen Podcast-App, bewertet ihn bei Apple Podcasts beziehungsweise iTunes. Ich hoffe, das klärt sich irgendwann mal auf, wie man das jetzt eigentlich nennen muss. Auf meinem Computer heißt es immer noch iTunes und das ist sehr verwirrend. Vielen Dank für das Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.